Halli.
Hallo. Und wisst ihr was? Ich bin heute gut drauf. Ich hänge auch noch ein Hallöle dran. Liebe Supporter, bei Hooked on Topic mit mir, dem Robin, und meinem wunderbaren Kollegen, dem Tom.
Tag.
Achso, du hast Tag gesagt, ne? Ich habe Tag verstanden.
Tag. Nee, Tag.
Ja, Tag, Tom. Wir sind heute locker drauf. Wir sind ganz entspannt. Wir sind cool. Wir reden über Videospiele. Das habt ihr vielleicht euch schon gedacht. Und wenn ihr den Titel gesehen habt, dann wisst ihr auch schon, worum es geht. Aber ich spanne euch trotzdem noch ein bisschen auf die Folter, falls ihr irgendwie, vielleicht wurde der Podcast ja von einem Freund gestartet für euch, weil ihr euch nicht spoilern lassen wolltet. Ihr seid da ganz, ganz voller Hingabe. Dann kann ich euch jetzt sagen, wir machen die Videospiele des Jahres 1999. Wir sammeln sie, wir ranken sie und kommen am Ende bei unseren 10 Spiel des Jahres Spielen vom Jahr 1999 raus. Oh, sortiert von den schlechtesten oder den wenigst guten, wenigst besten zu den besten, lieber Tom.
Genau, das hat ja Tradition bei uns und eine Tradition, die mir sehr gefällt, obwohl wir jetzt, haben wir vorher festgestellt, in Territorien kommen, bei denen ich noch recht easy auf meine 10 Spiele komme und du musst schon ein bisschen gucken.
Ja, ich komme ans Ende da meiner Nostalgie. Nicht meiner, das nimmt nicht ganz, nicht als Ende meiner Nostalgie, aber ich komme ans Ende der Jahre, wo ich wirklich dann auch mal mehrere Videospiele gespielt habe, weil 1999 war ich 8 Jahre alt. Da hast du halt ne deine 4-5 Spiele gehabt, die du im Jahr gespielt hast, und dann noch deine 2-3 mehr oder sagen wir mal Handvoll mehr, die du bei Freunden gespielt hast und gesehen hast, und viel mehr ist es dann ja auch nicht. Also das war auch so ein Alter, das muss ich auch ein bisschen, also mit Schamesröde zugeben, war ich noch sehr viel draußen und habe sehr viel draußen gespielt mit Freunden. Und das hat sich dann die Jahre danach immer weiter, Gott sei Dank, erledigt, und es wurde weniger und ich habe endlich mehr Videospiele gespielt. Aber 1999 war es noch so, dass ich gerade wirklich ein bisschen suchen muss. Deswegen, die hinteren Plätze sind bei mir halt auch so Spiele, die habe ich halt gespielt, die fand ich gut und da habe ich noch Erinnerungen dran und manche habe ich auch später dann nochmal gespielt. Aber so wirklich dann meine absoluten Highlights, die kommen dann eher so in der zweiten Hälfte.
Ja, bei mir ist es, ich musste sehr hadern mit mir, was ich jetzt reinnehme und was nicht. Und ich habe die Liste ja auch schon 4-mal umgestellt, wie das halt manchmal so ist. Weil wenn du mich dann in einem Monat nochmal fragen würdest, würde es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders aussehen. Ich möchte übrigens ein Spiel vorher mal nennen. Das haben wir im 2000er-Podcast ausgelassen, weil ja manchmal das ein bisschen schwer ist, die Release dieses ganze Hickhack mit dem Release hinzubekommen. Weil die Spiele nicht immer weltweit zur gleichen Zeit veröffentlicht wurden, sondern manche Spiele dann in dem Jahr in Japan, ein Jahr später in Amerika und erst noch ein Jahr später in Europa.
Ja.
Was dazu führte, dass wir im letzten Stream im letzten Podcast zum Spiel des Jahres 2000 Pokémon Snap vergessen haben. Dass ich hier honorable-menschenmäßig einmal nennen würde. Zumindest glaube ich, dass wir es vergessen haben.
Ist das nicht das Thumbnail?
Pokémon Snap? Nee.
Nee. Was ist denn das Thumbnail für ein Pokémon-Spiel?
Ich habe halt mir nochmal alle Spiele aus dem letzten Podcast aufgeschrieben, aus dem 2000er, und da war Snap nicht dabei. Da war Pokémon Stadium dabei. Stadium.
Ja, du hast völlig recht. Ja. Genau.
Und Snap gehörte eigentlich mit rein. Das habe ich jetzt mal nicht in diese Liste hier mit reingenommen, sondern einfach wollte ich honorable-menschenmäßig hier nochmal nennen, weil das ein wunderbares Spiel ist, das bei mir drin gewesen wäre.
Na gut, wir haben es in unserem Kopf auf Platz 1 gesetzt von dem Jahr 2000.
Beide.
Du kannst es ja einfach vielleicht, kannst du jetzt einfach die folgenden GOTY-Podcasts einfach so ein bisschen immer damit durchsetzen, da einfach in jedem so ein bisschen Pokémon Snap reinschummeln.
Naja, das Ding ist, es passierte uns ja ab und zu mal, dass uns in den Kommentaren darauf hingewiesen wurde, was ist eigentlich mit dem Spiel? Und dann das ist ja da auch erschienen. Weil wir benutzen meistens eine Wikipedia-Liste, die ist halt nicht komplett vollständig, vor allem nicht nach Europa-Releases. Diesmal habe ich extra in alte Screenfunds reingeguckt, wo ich wünschte, ich hätte das früher öfter gemacht.
Du hast mir auch direkt so eine Liste von Spielen geschickt, die nicht auf Wikipedia auftauchen, was auch sehr hilfreich war. Genau. Und dann habe ich auch noch so mal ein bisschen gegoogelt. Da werden diese Listen gerade aus der US-amerikanischen Sicht immer weniger nützlich.
Genau, ja. Je weiter man zurückgeht, desto schlechter ist das auch dokumentiert.
Ja, genau. Okay. Wollen wir mal anfangen, Tom? Würdest du vielleicht noch anfangen heute mal?
Ich kann gerne anfangen mit meinem Platz 10. Ein Spiel, das ich als Kind absurd gern gespielt habe. Jetzt habe ich es schon sehr lange nicht mehr gespielt, weil es halt von seinen Nachfolgern absolut entthront wurde. Und ich glaube, niemand redet mehr über GTA 2.
Robin. Habe ich auf Platz 8 gesetzt.
Ach, schau an, siehste. Und ein paar Überschneidungen werden wir auch garantiert haben. Hier gibt es ja ein paar Spiele, bei denen ich denke, dass garantiert die auch bei dir auftauchen. Und GTA 2 war halt als Kind quasi so diese Präambel für dieses, oh Gott, ich bin in einer dreidimensionalen Welt und kann machen, was ich will. Hier bin ich halt in einer zweidimensionalen Welt und kann machen, was ich will. Und die Missionen waren in GTA 2 mir persönlich ein bisschen egal. Was ich gern gemacht habe, ist mir Fahrzeuge geschnappt, die in einer Reihe als so eine Art Straßenblockade quer über die Straße gestellt, dann mit einem Raketenwerfer, am besten auch ercheatet mit allen Waffen, komplett zur Explosion gebracht, so dominomäßig. Und dann kam die Polizei und später auch Militär und vor denen habe ich mich dann einfach so lange verteidigt, wie ich konnte. Und das war der Spaß meines Lebens, Robin.
Ja, das habe ich eigentlich, habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Das ist Platz 9, nicht Platz 8 übrigens bei mir. Ich habe selbst nie besessen, ich habe es bei einem Kumpel gespielt, bei dem ich das gespielt habe und ich weiß noch Command & Conquer, wie hieß denn nochmal der First-Person-Shooter? Tiberium?
Renegade.
Nee. Renegade, genau. Und Dune. Und ich hatte mal so Angst vor den Würmern in Dune. Und das habe ich dann bei ihm das erste Mal gezeigt
alles
bekommen.
Alles auf dem PC dann?
Alles auf dem PC, genau. Und Dune war dann das eine Spiel, was dann auch den Übergang geschafft hat, den ich dann selbst ganz viel gespielt habe. Einfach, weil der auch dann zufälligerweise auf dem PC meines Onkels und meiner Tante installiert war. Und bei denen habe ich oft übernachtet. Und war ich halt ganz oft. Und da habe ich dann immer, bin ich morgens ganz aufgeregt, um 7 Uhr aufgestanden, habe dann Dune gespielt. Habe erstmal natürlich die geweckt, um zu fragen, ob ich PC spielen kann und sie so, ja, ist Sonntag, Jesus.
Geh weg.
Genau. aber GTA 2 blieb da im Haus von dem Kumpel fest behaftet und ist bei mir auch komplett dann damit verbunden. Ich habe tatsächlich kein eigenes GTA wirklich besessen, bis GTA Vice City, glaube ich.
Oh, krass. Mhm. Ja, bei mir war GTA 2 so der Einstieg, aber ich hatte eine Original-Disc. Also irgendwie muss ich mir das mal gekauft haben oder habe das geschenkt bekommen, weiß ich nicht. Vielleicht war das auch noch so ein Ding, dadurch, dass das so eine 2D-Perspektive hat, haben da die Eltern nicht doppelt gecheckt, ob das jetzt vielleicht ein bisschen brutal ist, weil man fährt ja schon Leute tot und so und man hat diese Rampage-Mission noch.
Das ist echt brutal.
Die es ja gab in den alten GTAs und halt so ein paar Klassiker, dieses And remember, respect is everything, was am Anfang von jedem Spiel gesagt wird. Und da habe ich, glaube ich, auch das erste Mal den Begriff Yakuza gehört, weil das eine der Fraktionen ist. Und ich wusste nicht, was das ist als Kind. Ich dachte, das ist so ein GTA-Ding. Weißt du, ich dachte, die heißen einfach so, die Verbrecher dort. Und nicht, dass das tatsächlich eine Verbrecherorganisation ist. Oder eine Bezeichnung für Verbrecher, so rum.
Ja. Wie solltest du auch, es wäre wahrscheinlich eher verwirrend gewesen und besorgniserregend, wenn der, wie alt warst du da? 10? 11? 12?
11.
Ja, wenn der 11-jährige 99. Tom damals gesagt hätte, so, ah ja. Die also.
Ach, die Yakuza, ja, stimmt. ja, aber schönes Spiel. Also ich glaube, das macht heute auch immer noch Spaß. Es ist halt nur so, ich weiß nicht, diese Art Spiel gibt es einfach nicht mehr.
Ja, es hat ja einen Grund, warum dieses Chinatown Wars so sehr so ein Kult-Hit wurde. So.
Stimmt, das ist eine Weiterentwicklung davon, ja.
Genau, weil halt die Industrie sich einfach so davon wegentwickelt hat, dass diese Erfahrung einfach in der Form kaum mehr spielbar ist heute. Es gibt dann ja auch hier
River City Ransom.
Ist das das?
Das ist das, was so aussieht wie GTA, ja. Mit der Top-Down-Perspektive und so.
Genau. Und es erschien, glaube ich, letztens auch noch eins mit Miami irgendetwas. Beatdown, aber das weiß ich auch nicht. Nee, Beatdown ist ja was anderes. Ja, also ihr seht, ich bin ein bisschen am Rumschwimmen, weil ich diese Spiele alle selbst nie gespielt habe, weil ich halt auch diese leicht nostalgische Erinnerung an GTA 2 habe, aber jetzt selbst gar nie so viel Zeit damit
verbringe. Übrigens eins der GTAs, bei dem ich gar nicht an die Musik denke. Also das ist ja sonst immer ein großer Teil bei GTA, aber hier, ich habe auch noch mal so reingehört und das erkenne ich dann auch wieder, aber das war noch nicht so prägend an dem Punkt. Finde ich nur interessant.
Okay, dann komme ich mal zu meinem Platz 10. Ebenfalls ein Spiel, was ich natürlich nicht selbst besessen habe. Ein Spiel, was ich aber sehr viel bei einem Kumpel gespielt habe, der eine PlayStation besaß und was ganz Aufregendes hatte. Das haben wir tatsächlich auch mal bei Time to 3 gespielt, was mir meine nostalgischen Erinnerungen, die fast komplett aufs erste Level begrenzt sind, wiedererweckt hat, nämlich Siphon Filter. Siphon Filter ist ein Third-Person-Shooter auf der PlayStation 1 und damit schon was Besonderes. Ein Stealth-Third-Person-Shooter, muss man eigentlich sagen, ne? Ja, es ist halt ein zu einer Zeit, wo dieses Genre in der Form, was noch echt ziemlich, ziemlich, ziemlich Neues war, weil halt einfach die Technologie gerade erst wirklich da angekommen ist, dass man das vernünftig darstellen oder auch vernünftig spielen konnte mit den Controllern. Ja, weil der PlayStation 1 Controller, der hat ja immer noch nicht ganz seine zwei Analogsticks zu Beginn, die es wirklich so bräuchte, um diese Spiele vernünftig zu spielen. Aber ne, es war das erste Mal auf dem konkreten Weg so wirklich dahin. Kommt von den Machern von Days Gone. Wir wissen es alle.
Hießen damals aber noch nicht Band.
Ich weiß gar nicht, ob sie damals vielleicht doch schon Band hießen. Warte mal, sie hießen.
Also zumindest laut dem, was ich hier gefunden habe, hießen sie Eidetic. Oder wie auch immer man das ausspricht.
Sie hießen mal Eidetic, genau. Weil, ja, hier ist leider kein Datum dabei, aber du wirst recht haben. Ich bin bei Siphonfilter so ein bisschen traurig, dass das tot ist. Der letzte Teil dieser Reihe erschien ja 2007. War das nicht sogar ein PSP-Spiel?
Ich finde ehrlich gesagt krass, was für eine große Reihe es dann doch noch ist. Also, dass du 6 Spiele hast.
Ja, es ist halt, das vergisst man, das stimmt, das vergisst man sehr schnell, weil natürlich 3 davon auf der PlayStation 1 erschienen, innerhalb von 3 Jahren oder 2 Jahren, wenn man das ab dem ersten Teil zählt. Und dann gab es halt noch so einen PS2-Titel, der, glaube ich, nicht toll war. Ohne das jetzt selbst konkret gespielt zu haben, aber habe ich jetzt nicht Großartiges drüber gehört. Und dann war es halt noch ein PSP-Spiel, dann noch für 2 Jahre. Aber es ist alles sehr so kondensiert auf diese Anfang bis Mitte der 2000er. Und die haben nie so richtig den Durchbruch geschafft. Der erste Teil war der krasse und dann wurde es immer unspektakulärer, auch in den Bewertungen. Und ich glaube, so ein nochmal ein Versuch, wo Metal Gear Solid nicht mehr existiert, weißt du, mit so einem Stealth-Shooter, wo Splinter Cell existiert auch nicht mehr. Das ist ein guter Punkt. Ich würde einfach ein Spiel dieser Art gerne wieder nehmen, weil es einfach verloren gegangen ist.
Die würden heute voll die Lücke füllen, wenn sie das nochmal machen.
Voll. Es hat sich halt ein bisschen auserzählt, dadurch, dass es halt Splinter Cell und Metal Gear Solid gab, da gab es nicht mehr so wirklich einen Grund für Siphonfilter, obwohl das natürlich schon eine etwas andere Spielerfahrung ist im Vergleich. Aber jetzt gerade, also sehr viele Leute, glaube ich, die nach dieser Erfahrung suchen, die würden die nehmen. Und wenn ich mir dann auch noch überlege, ein Sony, ja, vielleicht wäre das auch wieder ein Problem, weil wenn halt ein Sony First-Party-Studio heutzutage dahinter steht, dann ist es vielleicht wieder doch ein bisschen zu sehr einfach Last of Us-spielerisch. Weil man kann natürlich auch das schnell dann zu einem Stealth-Erfahrung umfunktionieren. Das was ist ja im Kern schon eine Stealth-Erfahrung. Ja. Ja, also man müsste schon ein eigenes Spiel daraus bauen, aber dann wäre ich dabei, lieber Tom.
Ja, kann ich total verstehen. Ich habe halt abgesehen von Time to 3 gar keine Erfahrung mit der Reihe. Und halt die Werbung, die wir bei Verrückte Spiele-Werbung gesehen haben, die war fantastisch.
Ja,
aber
ja.
Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Ich sehe gerade, dass der PS2-Spiel mal ein reines Multiplayer-Spiel werden sollte und dann noch ein Singleplayer-Spiel bekommen sollte. Es hat halt den gleichen Writer wie heißt er noch? Days Gone. Und allein deswegen bin ich schon interessiert, wie das dann aussieht mit John Gavin.
Ja.
John Garvin, Entschuldigung.
Okay. Wollen wir zu meinem Platz 9 kommen?
Gerne.
Mein Platz 9 ist ein Multiplayer-Shooter, wo du gerade Multiplayer-Siphonfilter erwähnt hast und einer, der theoretisch auch noch höher platziert werden könnte, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht so richtig gefühlt. Aber von den 2 großen Multiplayer-Ego-Shootern, die 1999 erschienen sind, war ich immer ein Unreal Tournament-Kind.
Was ist der andere?
Quake 3 Arena.
Ah, okay. Ja, da bin ich leider dann zu jung für.
Ja, und Quake 3 hat bei mir nicht so richtig gezündet, aber Unreal Tournament mega. Allein diese, also ich meine, Quake hat diese Ansagen ja auch, aber bei Unreal Tournament sind sie noch mal mehr ins Mark gegangen bei mir. Ich kann mich sehr erinnern, wie wir auf dieser, Gott scheiße, jetzt habe ich den Namen der Map nicht im Kopf, auf jeden Fall die, wo man auf so einer schwebenden Insel unterwegs ist und es sind einfach 2 Türme, die sich gegenüberstehen. Das ist eine super Capture the Flag Map. Und der Name liegt mir auf der Zunge, goddammit. Und jedenfalls erinnere ich mich noch sehr an schöne Multiplayer-Matches, weil wir ab und zu mal LAN-Partys gemacht haben früher mit der Sniper, die viel zu overpowered war in Unreal Tournament, weil du halt einen Headshot gemacht hast und hast nicht gesehen, woher der kam. Und in Unreal Tournament 2003 eine der Waffenänderung war ja da, dass sie eine Sniper gebaut haben, die einen riesigen Blitz hinterlässt, damit man sieht, von welcher Richtung der Sniper-Schuss kam. Aber Unreal Tournament fühlt sich auch heute noch richtig, richtig toll an. Also das ist ein sehr schnelles und sehr gut designtes von seinen Multiplayer-Maps und von seiner Waffenauswahl sehr gut designtes Multiplayer-Spin-Off zu Unreal, was man auch manchmal vergisst, dass es ja Unreal gab.
Absolut.
Singleplayer-Spiele.
Unreal Tournament hat da ja komplett Unreal auch abgelöst, weil Unreal dann nach dem zweiten Teil ja so ein bisschen vergessen war. Und
Unreal 2 hat aber auch Unreal abgelöst.
Was, weil Unreal 2 nicht gut war?
Es war gut, aber nicht gut genug. Es war halt, es blieb krass im Schatten anderer Spiele stehen. Unter anderem auch im Schatten seines Vorgängers, weil es hat nicht mehr, es war so ein Standard-Shooter seiner Zeit.
Tom, hat Pariah irgendwas mit Unreal zu tun? Kennst du noch Pariah? Ich
hab keine Ahnung. Vielleicht die gleiche Engine.
Ich habe in meinem Kopf das Spiel Pariah gerade und in meinem Kopf habe ich das so in irgendwie in einer in einem Gedanken mit Unreal, aber ich weiß echt gar nicht, wieso.
Pariah ist von Digital Extremes, lese ich gerade.
Oh, das ist ja
Unreal Engine 2.5, ja.
Ja, vielleicht einfach deswegen. Es sieht, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so ähnlich aus, aus irgendeinem Grund. Ich habe Unreal ist so ein Blindspot in meinem Kopf tatsächlich. Ich habe immer noch mal Interesse, gerade Unreal 1 und 2, die Singleplayer-Kampagne mir noch mal anzugucken. Aber ich habe keines dieser Spiele selbst gespielt. Bei Unreal Tournament habe ich immer nur Leuten zugeguckt in der Giga-Liga.
Oh ja, genau, das ist ja voll die Zeit.
Aha.
Ja, absolut. Ja, ich weiß nicht, Unreal wäre vielleicht mal schön für Time to 3 oder für einen Livestream. Aber ich bezweifle, dass die Spiele noch so richtig klicken. Aber wenn du dich so ein bisschen in die Zeit versetzen kannst, weil bei Unreal 1 war es ja, das große Aha-Erlebnis von Unreal 1 war einerseits die Atmosphäre und die Horrormomente und andererseits die großen Außenwelten. Mhm. Und das habe ich ja auch schon nur so halb mitbekommen, weil das so richtig drin in Ego-Shootern war ich ja damals noch nicht und oft waren mir die zu gruselig.
Ja.
Auch das erste Half-Life war als Kind ja,
oh ja,
einfach,
oh ja,
terrifying.
Auf jeden Fall. Übrigens, ich sehe gerade, ich habe diese Verbindung nicht umsonst im Kopf. Der erste Satz bei Pariah auf Wikipedia ist largely influenced by the Unreal Franchise, particularly Unreal 2. Dann habe, oh, das ist super weird, wie Gehirne funktionieren, weil dann habe ich das damals in der Giga Games Coverage irgendwie gehört oder bei der GameStar Coverage vielleicht sehr viel wahrscheinlicher gehört, dass das irgendwie wie Unreal 2 sei und habe das 15 Jahre lang im Kopf behalten, ohne Unreal oder Pariah je selbst gespielt zu haben.
Pariah, yes. Ich habe auch nicht, dass dieses Spiel existiert, war schon nicht mehr in meinem Kopf drin. Aber es kommt mir bekannt vor.
Ja, vielleicht habe ich Pariah doch mal gespielt. Ich habe es mir mal irgendwie eine Demo runtergeladen oder sonst irgendwas.
Wir spielen einfach mal Pariah bei Time to 3.
Ich glaube, ich würde gerne mal Pariah spielen.
Ach, schön. Übrigens, eine Sache bei Unreal Tournament noch, möchte ich zumindest kurzes Augenmerk drauf werfen. Das Theme aus dem Menü ist wahnsinnig gut. Ich liebe diese Titelmelodie von Unreal Tournament, die ist sehr understated, dieses dünn, 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 dünn. Mag ich total gern, krieg Gänsehaut von, wollte ich nur noch erwähnen.
War doch auch ein Cliff Bleszinski-Ding, oder? Hat er nicht?
Ja, Unreal, ne? Generell, glaube ich.
Crazy. Crazy, dass der irgendwie.
Der hat da Spiele gemacht.
Einfach weg war. Und dann hat er irgendein Musical, er ist ein Musical-Producer mittlerweile.
What?
Ja, warte. Das ist super weird. Warte ganz kurz. Das ist so lustig.
Lieblingswaffe war übrigens immer dieser, ich kenne leider die Namen nicht so aus dem Kopf, weil ich das auch schon so lange nicht mehr gespielt habe. Auf jeden Fall das, was entweder Schrot oder Granaten schmeißen konnte. Diese Sekundärfeuer waren auch immer toll. Ist ja viel aus dem Multiplayer vom ersten Unreal weitergedacht worden, dieses ganze Waffenarsenal. Und super cool, auch dieses Ding, wo du so Energiebälle schießt und dann kannst du in diesen Energieball einen Laser reinschießen und dann explodiert der Energieball. Toll.
Ja. Hadestown. Hadestown ist ein sehr gefeiertes Broadway-Musical, was er co-produced hat, indem er Geld reingesteckt hat. Er hat da investiert Geld und wurde dadurch Co-Producer und ist jetzt der Co-Producer eines sehr erfolgreichen und sehr, sehr gefeierten Broadway-Musicals. Der logische Schritt nach Bosky Productions und Lawbreakers ist meiner Meinung nach.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Schritt.
So, mein Platz 9 war ja bereits GTA 2, deswegen müsstest du direkt noch mal weitermachen mit deinem Platz 8.
Mein Platz 8 ist ein Rennspiel und zwar Oh. Wo wir mit GTA schon so ein Aha-Erlebnis hatten von wegen, oh, hier kann man überall hin. Denn GTA 3 war gar nicht die erste, ja, weiß nicht, dieses erste mega offene Weltgefühl, das ich hatte. Das war Midtown Madness.
Auf dem PC?
Von 1999 auf dem PC.
Ja.
Von Microsoft. Midtown Madness war das erste oder eines der ersten Spiele auf jeden Fall. Es wurde auf jeden Fall dafür gefeiert, dass man frei rumfahren konnte in den Städten, die dort zur Verfügung standen. Und das war natürlich alles noch sehr simpel. Man konnte nicht aussteigen und so. Und es waren im Singleplayer-Modus viele Kontrollpunktrennen, hieß es auf Deutsch, also Checkpoint-Rennen. Und das hat trotzdem, obwohl ich auch in der Kopf habe, dass es sehr schwer war, hat es mir so viel Spaß gemacht, einfach nur durch diese Stadt zu fahren und auch so Abkürzungen zu finden, weil manche Häuserecken oder so, da konntest du durch die Scheiben durchbrettern und so. Also da haben sie schon so ein bisschen mitgespielt mit der Struktur dieses Spiels. Und das hat bei mir so gezündet, weil das war wirklich noch so diese Zeit, wo diese simplen Freiheiten in einem Videospiel, die konnte ich als Kind dann sehr schätzen. Mhm. Und dann waren diese Spiele auch immer mehr Spielzeuge und Spielplätze, weil diese ganze Singleplayer-Progression, die es ja gibt, ne, wie auch bei GTA 2, die ist voll in den Hintergrund gerückt. Den Spaß hat man sich so ein bisschen selber gemacht. Und das war bei Midtown Madness auch so. Und es hat auch so, manche Sprechereinspieler sind bei mir auch so total drin, weil du manchmal eine Strecke startest und dann sagt ein Sprecher einfach nur, die Uferpromenade ist total verstopft. Und ich weiß es nicht, kann auch sein, dass er so Midtown Madness 2 war, aber das prägt sich dann auch so ein, sowas Dummes. Und das Midtown Madness ist eine tolle Reihe. Und ich weiß noch, wie sauer ich damals war, als Midtown Madness 3 exklusiv auf der Xbox erschien.
Das war dann ja aber auch ein anderes Studio, wie ich gerade sehe. Ich habe mich gerade auch noch mal kurz durchgeklickt, weil Midtown Madness 3 ist das eine Spiel der Serie, das ich gespielt habe. Auf der Xbox habe ich das sehr, sehr viel gespielt und mochte es auch sehr, sehr, sehr gerne. Und wurde von einem Studio namens Digital Illusions gemacht, die wir heute kennen als DICE. Was ich
ja, und
sehr lustig finde.
Die Midtown Madness-Leute wurden zu Rockstar und haben dann Midnight Club gemacht.
Ja, das wusste ich auch bis gerade eben überhaupt gar nicht. Das habe ich gerade das erste Mal festgestellt. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich wusste nicht, dass es diese Verbindung gibt, die ja gerade besonders lustig ist, weil ich ja gerade erstmal das erste Mal Midnight Club erlebt habe mit L.A. Nee, was ist das, wo ich dich angeschrieben habe wegen?
Oh, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, welches dieser
Midnight Club. Midnight Club 2, Midnight Club, hier steht's. Es ist Midnight Club LA Complete Edition, ja. Das ist gerade auf der Xbox One zu kaufen gewesen, oder auf der Xbox Series X, das neueste, das letzte, was im Jahre, wann erschien das? Das erschien 2008, genau, also auch wieder sehr, sehr lange her. Und das ist auch super gut. Also die haben da ihre Talente durchaus am Leben erhalten.
Halt, ich wünschte, also Midnight Club ist ja so eine tote Reihe, Midtown Madness auch. Mhm. Ich wünschte, das würde mal zurückkehren. Heute machen sie nur noch so langweilige Spiele wie Red Dead Redemption.
Ja, naja, sie machen halt alle so ein bisschen, sie sind halt alle daran beteiligt. Aber es wäre schön, wenn so kleinere Spiele auch noch mal einen Platz finden würden. Aber das ist Humbug, würden sie nicht. Warum sollten sie auch, Tom? Sie Humbug. Machen Milliarden von Euro.
Ja. Aber die waren wirklich Hauptentwickler bei Red Dead, ne? Also,
ist das so, ja? Ach so, ja. Das wusste ich nicht.
Also bei Red Dead Redemption 2, das wurde, glaube ich, von Rockstar so insgesamt entwickelt, aber Red Dead Redemption 1 ist ein Rockstar San Diego-Projekt.
Ja. Okay, mein Platz 8 ist was völlig anderes. Es ist nämlich Homeworld, lieber Tom. Kommt das bei dir auch vor?
Oh, cool. Das habe ich leider nie gespielt.
Homeworld habe ich, da bin ich auch sehr froh drum. Das war auch wieder auf dem PC meiner Tante, meines Onkels, wo ich sehr viele Extra-Strategie-Spiele kennengelernt und lieben gelernt habe. Dune, Homeworld, Amerika ist, glaube ich, eins. Es ist so ein,
das habe ich auch gespielt.
Das ist ein richtiger Age of Empire-Abklatsch, der nicht beliebt ist.
Das habe ich damals voll gern gespielt.
Ja, ich auch. Da habe ich irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten meine Podcast-Leute drüber herziehen hören, weil das so ein billiger Abklatsch sei. Und seitdem habe ich vor, da nochmal selbst reinzugucken, weil ich da auch natürlich sehr positive Erinnerungen dran habe. Die auch übrigens schnell verschwinden, wenn man mal anguckt, was für eine Rolle so die Ureinwohner, die amerikanischen, in dieser Story haben. Und die haben irgendwelche magischen Fähigkeiten.
Ja, das ist ist die Frage, die ich mir jetzt auch gerade gestellt habe. Wie gut ist der Part des Spiels gealtert?
Wenig überraschend, nicht besonders gut gealtert. Aber Homeworld ist halt eines dieser Spiele in dieser Riege und da habe ich sehr, 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 sehr positive Gedanken dran. Es ist halt so ein unglaublich anderes Echtzeit-Strategiespiel, ne? Das ja im Weltall spielt, aber dann auch nicht einfach nur sagt, so, ja, es ist halt im Weltall und dann bauen wir hier eine 2D-Ebene in diesem Weltall, sondern die sind auch wirklich übereinander und untereinander und du kannst mit der Steuerung, die im Original wirklich nicht so toll war und nicht so intuitiv war, dann auch steuern. Mittlerweile gibt's ja Remastered-Versionen, die erschienen, 2015 war das, glaube ich, vom ersten und vom zweiten Teil und da wurde dann der zweite Teil auch in die, ja, in die Gameplay-Engine, nenne ich es mal, vom zweiten, die Gameplay-Engine vom ersten Teil in die vom zweiten Teil übertragen, deswegen steuert es sich auch besser und so ein paar spielerische Anpassungen gab's auch und sie sehen halt immer noch, also sehen halt auch wieder super aus. Deswegen meine große Empfehlung, falls ihr Homeworld mal nachholen wollt, guckt euch mal auf Steam die Remastered-Version an. Denn tatsächlich, die Singleplayer-Kampagne hat auch richtig coole Geschichte. Eine richtig coole Geschichte parat, die wirklich, wirklich unterhält. Bin gespannt darauf, was Gearbox da mit Homeworld 3 anstellen wollen.
Ich habe das komplett verpasst. Ich fand das, von außen sah das immer mega cool aus, aber auch irgendwie so schwierig. Oder komplizierter, als es, glaube ich, ist, weil du spielst ja immer noch trotzdem auf einer 2D-Ebene, oder?
Also, ja, genau, es sieht nicht ganz, also nicht so richtig, aber eigentlich schon. Es ist im Grunde eine 2D-Ebene, die eine optische Abwechslung noch dazu bekommt.
Ja, genau. Ja, das ist so ein Ding, würde ich eigentlich gerne mal nachholen. Steht relativ weit unten auf der Prioritätsliste momentan, aber ich finde nach wie vor, der Homeworld ist eine coole Franchise. Ist mir so, ohne selbst gespielt zu haben, ist es mir trotzdem sympathisch.
Ja, und es ist das schön zu sehen, weil Homeworld 3 wird ja von den Leuten, also nicht von exakt, natürlich so viele Jahre hast du nicht mehr exakt die gleichen Entwickler da, aber das sind die Leute, die damals verzweifelt versucht haben, sich die Rechte an Homeworld zu sichern, die dann nicht bekommen haben, weil Gearbox ihnen sie weggeschnappt hat, aber dann wurden sie quasi von Gearbox damit beauftragt, haben sie ein Entwicklerstudio gegründet und wurden von Gearbox dann damit beauftragt, Homeworld 3 zu machen, haben gerade erst Hardspace Shipbreaker rausgebracht, wo ich auch mal einen Blick drauf habe, was noch im Early Access ist, was ich sehr cool finde.
Ja, cool. Okay, wollen wir weitermachen?
Gerne.
Dann kommt jetzt mein Platz 7, müsste es sein.
Genau.
Und zwar ist das SimCity 3000. Ein Spiel, bei dem ich weiß, das ist, glaube ich, das erste. Es müsste das erste Spiel sein, auf das ich als Kind so richtig gehypt war, weil ich vorher SimCity 2000 geliebt habe und mich gefreut habe auf SimCity 3000 und wenn das rauskommt und wenn ich das irgendwie, ich glaube, ich habe auf meinen Geburtstag hingefiebert, weil ich das da bekommen habe und habe immer die eine Preview aus irgendeiner alten Spielezeitschrift immer und immer wieder mir gelesen, habe das Heft mit zur Schule genommen und mir da in den Pausen nochmal durchgelesen, weil ich auch fand, dass das so toll aussah. Und sieht's ja auch, also sieht ja auch heute noch cool aus, das Spiel. Und das hat einen großen nostalgischen Grund momentan, weil allein schon die Musik und die Optik und das alles sehr nostalgische Gefühle weckt. Aber ich hab's vor dem Podcast hier gestern auch noch mal angespielt und war sofort wieder drin, Robin. Das hat nicht lang gedauert. Das kann man sich problemlos bei GOG und so holen. Und dann kann man das spielen heute, ist auch kompatibel mit Windows 10. Und dann läuft das und diese Musik zu hören und dann so, ne, wieder diesen klassischen SimCity-Aufbau zu haben aus Industrie, Gewerbe und Wohngebiet und hier diese Berater zu haben, die alle so karikaturenmäßige Darstellungen haben und dir dann sagen, hey, wir brauchen noch das, wir brauchen noch das, ein paar Parks wären ganz schön und dann baust du das oder baust es halt nicht und das, ich habe es jetzt nicht lange nochmal gespielt, aber ich bin erstaunt gewesen, wie schnell ich wieder reinkam, weil ich glaube, das ist das SimCity, was rein von der Bedienbarkeit einen der größten Schritte gemacht hat. Weil SimCity 2000 hat so eine Fensterstruktur. Alles ist in einzelne kleine Fenster verteilt, zumindest in der PC-Version. Und wenn du das heute spielst, da musst du ein bisschen fummeln. Und bei SimCity 3000 hatte ich das Gefühl gar nicht. Das hat sich sofort gut gespielt.
Eine Reihe, die leider an mir komplett vorbeigegangen ist. Ich glaube, meine konkreteste Verbindung mit SimCity war bei Giga Games bei dem Release. Was war das für ein 4? War das eine Nummer gehabt?
Du meinst einfach der 2013er?
Ja, genau.
Das hieß einfach nur SimCity.
Ach so, ja. Was ja, also Leute waren nicht begeistert. Und da, nee. da euch zu beobachten, das war meine konkreteste Verbindung zu SimCity. Ich war da, also Tom, ich bin so ein eher so, mich findest du beim Industriegiganten.
Beim Industrie, das habe ich nie gespielt. Hast du das wirklich gespielt?
Ja, oder? Ja, Industriegigant und die ganzen Spiele dieser Art, da habe ich mit okay. Mark und Kumpel früher sehr viel Zeit reingesteckt, ja.
Ich habe früher immer Die Völker gespielt.
Die Völker?
Das Nein, ist, Quatsch. Nee? Das habe ich nie gespielt.
Das war, was ich gerade
auf die Leute lustig aus. Gemacht habe. Ja. SimCity. Die Völker war, glaube ich, einfach ein Siedlerklon, oder? Weiß ich nicht.
Die Völker.
Ist auf jeden Aber Fall SimCity 3000 ist wunderbar. Spielt es bitte, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Ich weiß, SimCity 4 ist, glaube ich, so das Letzte, bei denen sich die Leute einig sind, dass das toll ist. Mhm. Und SimCity 4 ist nochmal deutlich komplexer als SimCity 3000 und in meiner Erfahrung auch deutlich schwerer als SimCity 3000. Aber ich habe einen Softspot allein schon für die ganze Präsentation von dem 3000er. Das hatte auch so einen Ticker unten, wo immer so komödiantische News durchliefen. Das ist sehr unterhaltsam. Da gibt es auch einen Nostalgiga von Severin damals bei Giga, weil der ist auch ein ganz großer SimCity 3000-Fan.
Ja, richtig.
Muss man ganz kurz checken, ob es das noch gibt, weil das ist immer so die Frage bei den alten Giga-Videos. Doch, das gibt's noch. Kann man sich noch angucken.
Schön, schön.
Jo.
Dann mein Platz 7, lieber Tom. Mhm. Ich bleib dem Genre treu. Wir beide bleiben dem Genre treu. Ich bin mir sehr sicher, dass das bei dir noch auftaucht. Würde mich
zumindest was kommt.
Wundern. Rollercoaster Tycoon.
Jawohl. Platz 2.
Oh ja, da werde ich dann ein bisschen was sagen und dann würde ich das ein bisschen an dich weitergeben, weil du ja dann nochmal deutlich mehr dazu zu sagen hast. Ist auch meine Wahrnehmung gewesen, obwohl ich mir nicht sicher war, ob es der erste oder der zweite Teil bei dir ist, der dir da so viel
der erste,
Begeisterung hat. Genau, der erste, ja. Ich habe gerade erst nochmal die No-Clip Dokumentation ja, zu Rollercoaster Tycoon anguckt. Wunderbar. Kann ich euch auch allen sehr empfehlen. Hat jetzt nicht so viel irgendwie man bekommt da nicht so viel über die Spiele zu hören, wie sie entwickelt wurden oder sowas, weil Entwickler kaum daran teilgenommen haben an dieser Dokumentation. Aber eine sehr, sehr schöne Einordnung der Serie, was sie bedeutet für die Fans, wie sie gewachsen ist, wie sie nicht gewachsen ist. Kann ich sehr empfehlen. Wollte ich aber kurz machen. Es ist halt ein überraschend einzigartiges Spiel, wenn man sich anguckt, dass es auch damals schon mit Theme Park bereits einen sehr konkreten Konkurrenten gab, der aber den ich übrigens damals auch gespielt habe auf der PlayStation, der aber in meiner Meinung nach keine Chance gegen Rollercoaster Tycoon
gar keine. Hat. Ja. Also vor allem das erste Theme Park ist echt aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig gut genießbar. Also da gibt's einfach deutlich bessere Alternativen, wie zum Beispiel Rollercoaster Tycoon ist eines meiner ersten Solo-Videos bei Giga gewesen, war auch ein Nostalgiker. Geht tatsächlich nur 3,5 Minuten, wo ich mich aus heutiger Sicht frage, wie habe ich jemals so kurze Videos gemacht?
Ja, geht mir auch so, wenn ich auf meine Anime Awesomes gucke, ist es schwer zu konzeptualisieren, dass man Videos so kurz machen darf.
Ja, ich weiß noch, dass ich damals, ich habe ja auch einen Nostalgiker gemacht zu The Legend of Zelda Link's Awakening auf dem Game Boy und hab noch im Kopf, wie ich mir dachte, oh, das Video ist aber lang geworden. Weißt du, wie lang das Video geht?
5 Minuten.
Nee, 8.
Ja. Ja.
Also das ist auch so, das ist doch nicht lang.
Aber das war natürlich auch, wenn man in der Maschinerie steckt, Tom, wo man auch begründen musste, warum man jetzt zwei Tage an einem Video steckte. Ja. Das ist schwer zu verstehen heutzutage.
Aber Rollercoaster Tycoon war es vor allem der erste Teil bei mir. Den zweiten habe ich dann selber schon gar nicht mehr mitbekommen. Aber der ist, glaube ich, einfach nur, der macht einfach das Gleiche, nur macht er mehr. Also ich glaube, es gibt keinen Grund, den ersten über den zweiten zu spielen. Zumindest wüsste ich gerade keinen. Mhm. Und das ist absurd, wie gut spielbar diese Spiele zum einen sind, wie viel Individualisierungsmöglichkeiten du hast bei der Gestaltung deines Freizeitparks. Mhm. Und wie gut skalierbar das auch heute ist, weil in der No-Clip-Doku geht es ja zum Beispiel auch darum, dass das auf einer irgendwie simplen Programmiersprache oder so basiert, auf jeden Fall auf einer, die sich gut porten und modden lässt. Und es gibt ja Mods für Rollercoaster Tycoon 2, Open Rollercoaster Tycoon 2, wo du Auflösung und Skalierung und sowas alles anpassen kannst. Dann kannst du es auch problemlos auf modernen Systemen in sonst was für Bildschirmskonfigurationen spielen. Und das ist richtig schön. Und bei mir war halt immer so dieser Kontrast aus, so im echten Leben mag ich Freizeitparks gar nicht. Also mir wird halt auf Achterbahnen zum Beispiel schlecht, deswegen fällt damit schon mal ein großer Teil des Reizes weg.
Ja.
Und ansonsten ist es laut und
Ach, ich liebe Achterbahn. Leider stehe ich da im direkten Konflikt mit Lucy, weil aber sie ist da auch ganz bei dir. Und kommt da auch nicht so wirklich drauf klar und hat auch keiner Interesse daran. Ich bin wirklich jemand, ich gehe auf alles. Wenn ich in irgendeinem Freizeitpark war, was jetzt auch sehr viel, ich glaube, das letzte Mal, dass ich in einem Freizeitpark war, war irgendwie vor, weiß ich nicht, 8 Jahren oder so. Ich glaube, mit David und Flo und noch einem Kumpel von denen. Ja, das war irgendwas, da haben die irgendwie gesagt, ey, wir gehen da und da hin, kommst du mit? Ja, klar. Dann war man irgendwie, das wurde gerade ja unlocked. Lustig. Ja, ich glaube, ich war mal mit denen in irgendeinem Freizeitpark. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war.
Das finde ich ja hervorragend.
Heidepark Soltau? War das ist das hier in der Nähe, Tom?
Ich weiß nicht. Es ist ein deutscher Park, Heidepark Soltau, zu dem man recht easy hinkommt, ja.
Okay.
Also bei mir war das letzte Mal, glaube ich, mit der Schule in irgendeinem Freizeitpark also mal. Also wirklich schon mega lange her, weil freiwillig gehe ich da nicht hin.
Ja, so. Ja, ich war im Heidepark Soltau. Ich erkenne die Krake wieder. Wir waren, glaube ich, im Heidepark Resort Soltau, wenn ich mich richtig erinnere. Muss ich ihn nochmal fragen, ob das etwas ist, was passiert ist oder ob ich das geträumt habe. Das ist komisch.
Ja, als Kind war ich da auch mal mit der Familie. Aber ich weiß auch schon damals, mein Bruder und meine Mutter und so sind immer auf die Achterbahn rauf und ich dachte, nee, danke.
Aber schön, dass es auch als Kind schon so war.
Ja, war wirklich schon. Also ich habe dann halt in der Schule, habe ich mich so Peer-Pressure-mäßig zwingen lassen, auf so eine recht kleine Achterbahn zu gehen. Wenn du die angucken würdest, würdest du einfach nur lachen, weil das wirklich so ein kleines Ding ist und mir ging es so schlecht.
Oh no. Ja, also einfach, weil du das nicht magst, oder hat das so einen körperlichen Effekt auf dir, dass da diese so quasi Magen.
Es ist wirklich ein körperlicher Effekt, ja, genau. wenn diese G-Kräfte anfangen zu wirken.
Hast du da auch im Auto so Probleme?
Nee, im Auto gar nicht.
Sorry, das hat jetzt wenig mit Rollercoaster Tycoon zu tun, ich bin nur interessiert.
Ja, trotzdem, ist ja nicht verkehrt. Das Einzige, wo ich mich mal erinnere, ist dann bei bestimmten Zugfahrten hatte ich das mal, aber wirklich nur bei bestimmten.
Ja.
Ansonsten aber eigentlich im Alltag wäre ich damit gar nicht konfrontiert. Deswegen merkst du das auch erst, wenn du dann mal drin sitzt.
Ja, ja.
aber das Spiel fängt halt diese Atmosphäre so super ein. Allein die Soundkulisse von Rollercoaster Tycoon ist halt hervorragend. Und dieser Management-Aspekt, dass alles so gut und visuell kommuniziert wird mit den Leuten und dass du jeden anklicken kannst und kriegst dann die Informationen, was der gerade gemacht hat, ob es ihm gefallen hat und so. Und kannst dann dementsprechend darauf reagieren, kannst auch Schabernack treiben mit den Gästen, kannst, wenn es regnet, die Regenschirmpreise hochtreiben, so der Klassiker. Und das macht so viel Spaß. Und auch dieses, ne, man kann ja seine Achterbahn selber bauen. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, weil wenn du sie zu aufregend machst, dann gehen die Leute nicht rein. Und das fand ich damals immer doof, weil ich wollte immer den größten Drop machen. Und darfst du nicht. Weil sonst wäre den Leuten einfach, die kommen ja dann wirklich raus aus der Achterbahn, die ersten paar, die reingegangen sind, kotzen direkt, also wirklich den ersten Schritt, den sie machen, kotzen direkt auf den Gang und danach geht keiner mehr rein in die Bahn, weil die dann einen schlechten Ruf hat.
Verständlich. Ich würde auch auf keiner Bahn gehen, wo jemand rauskommt und erstmal alles voll kotzt. Allein schon, weil ich Angst hätte, dass da auch alles voller Kotze ist.
Aber auch diese Darstellung finde ich so cute, dass sie da ein grünes Gesicht haben und sehr langsam laufen und sich sofort auf die nächstgelegene Parkbank setzen.
Genau.
Also super Spiel, richtig, richtig sympathisch.
Auf jeden Fall. Sehr schön, Tom. Dann kommen wir jetzt zu deinem Platz 6.
Genau, das ist ein Dreamcast-Launch-Spiel, denn die Dreamcast ist, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, bei uns 1999 gelauncht, nicht 98 wie in Japan. Und zwar ist das Soul Calibur. Mhm. Ein Kampfspiel, das zweite Teil seiner Reihe, Soul Blade hieß das erste. Und das hier war, also, wenn man das bei der Dreamcast so nennen kann, ein System Seller. So richtig viel hat ja dieses System nicht gesellt. Aber es war halt so ein richtiger Hingucker. Also, das ist ja eines der Spiele gewesen, wenn du das neben andere Spiele von Jahr 98 und 99 hältst, denkst du so, holy shit, das ist einfach eine Generation voraus von der grafischen Qualität. Und es sieht halt heute immer noch cool aus und es lief mit 60 Frames die Sekunde. Absoluter Wahnsinn, spielt sich immer noch butterweich. Also die haben wirklich dieses 3D-Prügelspiel irgendwie sehr schnell perfektioniert, hatten ja vorher schon mit Tekken ihre Erfahrung. Und hat tolle Musik, hat dieses überbordene Fantasy-Setting mit sehr abgedrehten Charakteren und macht wie gesagt, heute noch wahnsinnig viel Spaß. Wurde dann vom zweiten Teil entthront, finde ich. Also der zweite ist für mich persönlich der Favorit. Aber ich spiele trotzdem immer noch gern diesen ersten Teil. Dann auch gerne hier auf der Dreamcast selbst. Gibt es ja auch Ports von. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Ports gut sind, weiß ich nicht. Ich müsste mal selber recherchieren. Aber das Original-Dreamcast-Spiel spielt sich heute noch super. Und viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ich weise lieber einmal hin auf meine Soul Calibur-Retrospektive, die ich glaube, 2018 gemacht habe. Mhm. Auf jeden Fall vor ein paar Jahren.
Ja, und ich weise hin auf meinen Soul Calibur 2 HD-Test, den ich geschrieben habe. Für ein yep. Printmagazin, was immer noch eine der lustigeren Etappen in meiner Historie
du als ist. Genre-Kenner.
Wirklich, such dir jemanden, versuch jemanden zu finden, der weniger Kompetentes zu sagen hat in diesem Genre und ich gebe dir 5 Euro. Aber hey, das habe ich Geld bekommen. Nicht sehr viel, angemessen viel für meine Kompetenz zu diesem Spiel, lieber Tom.
Okay.
Mein Platz 6 klingt im ersten Moment ähnlich vom Namen her. Kommst du vielleicht schon drauf kommen? Ja, es ist Soul Reaver. Richtig, yes. Soul Reaver. Legacy of Kain, Soul Reaver. Ein Spiel, was zum Launch bei mir gar nicht stattfand. Da war ich einfach zu jung für. Mit 8 Jahren kannst du nicht Soul Reaver spielen, das in irgendeiner Art und Weise wertschätzen. Deswegen, das hatte ich nicht.
Wäre mir auch viel zu gruselig gewesen.
Ja, was reden die da überhaupt? Ich habe das damals in der Computerbildspiele gesehen. Das weiß ich noch sehr konkret, wie ich den Test in der Computerbildspiele gelesen habe. Und das sah ja auch super aus. Also, es war ja grafisch ein sehr, sehr hübsches Spiel damals. Habe das da so ein bisschen mitbekommen. Es kann dann sein, kann dann der PC-Port später, dass ich es später davon erfahren habe. Es ist sehr gut möglich. Aber deswegen,
ich habe im Kopf, dass das relativ gleichzeitig passiert ist, aber ich habe es ja auch erst später gespielt, also keine Ahnung.
Genau, also bei mir schwebte das schon als Kind immer so ein bisschen im Hintergrund rum, dass es irgendwie cool ist und sei. Mhm. Aber es hat dann ja viele, viele Jahre gedauert, bis ich dann mal der Reihe endgültig eine Chance geben konnte. Ich habe dann Soul Reaver 2000, wann war das? So 15 rum, vielleicht 13 rum, das Spiel auf der PlayStation Vita durchgespielt, was ich nicht empfehlen kann, weil sie ruckelt, weil die Steuerung ein Albtraum ist. Du musst dann ja einige der Tasten auf das Touchpad hinten drauflegen. Mhm. Es war ein absoluter Albtraum, Tom. Ich habe es trotzdem durchgespielt. Ich weiß bis heute nicht ganz, wieso. Ich glaube, das war, weil ich halt in meiner Heimat zu Besuch war und dann halt mehr als Vorhaben mitgenommen habe. Ich nehme mir die Vita mit und spiele das Soul Reaver. Und dann war ich halt da und dann war es nicht gut, aber dann dachte ich mir, jetzt mache ich trotzdem. bis heute ein unglaublich beeindruckendes Spiel aus vielerlei Hinsicht. Es ist natürlich spielerisch sehr gealtert, aber in seiner Erzählung bis heute sehr beeindruckend im Writing und seinem Voice-Acting. Da habe ich jetzt schon sehr, sehr viel drüber erzählt im Zuge meines Playthroughs der Legacy of Kain-Reihe hier bei Hooked. Und jetzt könnt ihr sie bei Time to 3 sehen. Deswegen möchte ich das jetzt nicht alles nochmal aufbauschen. Aber wenn ihr gar kein weiteres Interesse habt an Soul Reaver und an Legacy of Kain, guckt euch zumindest mal irgendwie eine Story-Zusammenfassung dieser ersten Teile an. Das lohnt sich wirklich.
Ja, oder allein schon, ich glaube, wenn du das Intro guckst von Soul Reaver und nicht gehookt bist, dann ist die Reihe nichts für dich.
Ja, das stimmt. Würde ich zustimmen.
Weil das Intro, das hat sich bei mir so eingeprägt, wie ich das als Kind geguckt habe oder als Jugendlicher dann halt schon. Und dieses CG-Intro hat mich so beeindruckt von seinem Look, von der Geschichte, die erzählt wird, wie Raziel da von Kain die Flügel gestutzt werden und dann wird er da reingeschmissen und dann fehlt ihm der Kiefer und er kann trotzdem noch reden. Und die Stimmen waren auch so cool, auch im Deutschen damals, hab das ja alles auf Deutsch gespielt. Aber das Spiel selbst war mir damals dann auch, glaube ich, schon ein bisschen zu gruselig. Also irgendwie weit habe ich es nicht gespielt. Schon ein bisschen, schon ein paar Stunden, aber halt nicht durch. Und dann erst sehr viel später auch die Story mal nachgeholt und sehr zu schätzen gelernt.
Ja, das freut mich
Raziel
sehr.
Raziel, einer der coolsten Spielecharaktere auch. Was für ein tolles Charakterdesign.
Es ist, glaube ich, so ein klassisches Spiel, das selbst Leute irgendwie, also es hinterlässt fast immer einen positiven Eindruck bei Leuten, auch wenn es spielerisch ihnen nicht gefällt. Ne? Also du kannst dem Spiel irgendwie nicht so wirklich böse sein. Selbst wenn du sagst, das ist nichts für mich, muss man trotzdem irgendwie sagen, aber cool ist es schon.
Es ist ja auch eine Feststellung, die du ja auch gemacht hast, dass diesen kompletten Sweet Spot, wo es einfach ein richtig, richtig gutes Spiel ist, den gibt's ja eigentlich vielleicht bei Soul Reaver 2.
Ja, so. Ja.
Bei Defiance dann auch nur so in Teilen.
Ja, also selbst 2 hat natürlich dann noch große Probleme mit fortschreitender Spielzeit, mit Wiederholung der Gebiete und so weiter und so fort. Aber ich würde auch sagen, also vielleicht das oder tatsächlich das erste Blood Omen, weil das noch so selbstbewusst in seiner Vision ist, ne? Damals von Silicon Knights gemacht, also ein komplett anderes Spiel, aber weiß genau, was es sein will und ist das dann halt und kann man heute schon noch spielen, aber ist schon wirklich sehr, sehr gealtert. Und danach würde ich dann dir auch zustimmen, glaube ich, ist dann Soul Reaver 2 am ehesten, aber ansonsten schlitterte diese Reihe immer an seinem Potenzial vorbei. Das war dann auch eine überraschende Feststellung, die ich hatte, als ich diese Reihe nachgeholt habe, weil ich mir dachte, die wäre eher ein Home Run. Zumindest im Großen und Ganzen. Aber bei jedem dieser Teile war es dann so, dass ich mir dachte, hier, schade, dass sie das dann gemacht haben.
Dann wird halt auf der E3 dieses Jahr ein neuer Teil angekündigt und der ist dann super, Robin.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube,
Reboot.
Ich weiß nicht, ob ein Soul Reaver im Jahre 2021 so wirklich das ist, was ich mir davon erhoffen würde.
Ich bin hier, also allein schon total oberflächlich, würde ich einfach gern dieses Charakterdesign und dieses Konzept von Raziel mit dem Seeleneinsaugen einfach nur in geiler Grafik sehen.
Ja.
Oder Nosgoth in geiler Grafik.
Ja, da bin ich dabei. Da bin ich wieder bei dir. Mich hat Dead Sun so sehr
ich weiß.
So sehr irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wo ich mir dachte, ach du Kacke, das können die ja auch aus Legacy of Kain machen, dass ich dann sehr, sehr skeptisch bin. Aber sure, wenn ihr mir irgendwas gebt, was so eine ähnliche Mut aufbauen kann und was das Writing aufrechterhalten kann, dann sehr, sehr gerne.
Gut, wollen wir zu Platz 5 kommen bei mir? Da muss ich direkt mal, also habe ich gerade erst festgestellt, weil ich noch mal so einen Double-Check gemacht habe. Das ist gar nicht 1999 bei uns erschienen. Es ist am 3. Januar 2000 bei uns erschienen. Okay. Laut Moby Games zumindest. Und ich glaube, die sind da schon relativ zuversichtlich. Ich zähle es jetzt mal trotzdem in meine 99er-Liste, weil überall sonst ist es 99 erschienen. Also zumindest in seinem.
Ja, warum denn nicht? Wir sind doch hier. Wir sind ja, nehmen wir nicht so ernst.
Und zwar
Pokémon Snap.
Genau, einfach nochmal. Nee, es ist ein Spiel, bei dem ich sagen würde, das macht mir gar nicht so viel Spaß, rein vom Spiel her. Aber die Story ist eine der besten, die ich je erlebt habe. Und das ist Planescape Torment, das ich ja auch erst nachgeholt habe. Und das durch seine extrem bizarre Welt, die ja immer noch in den Forgotten Realms angesiedelt ist, und seine sehr philosophische, vielschichtige Geschichte so einen Eindruck noch hinterlassen hat, obwohl ich das halt erst 2015 oder so gespielt habe.
Ja.
Aber ich war zutiefst von dieser Geschichte beeindruckt und konnte dann sehr nachvollziehen, wieso dieses Spiel diesen Ruf genießt, diesen Kult-Hit-Ruf. Aber dieses Dungeons & Dragons Spielsystem, das nehme ich immer so mit, ist ja auch bei Baldur's Gate so gewesen, das nehme ich so mit. Das macht in Momenten durchaus Spaß, aber so richtig komme ich da halt nicht rein. Und bei Planescape Torment war das auch so, je weniger ich das Spiel spielen muss und je mehr ich einfach nur mich auf die Story konzentrieren kann, desto besser. Heute wissen wir ja, dass es so Spiele gibt wie Disco Elysium. Du kannst Kampfsystem komplett rauslassen, es macht trotzdem Spaß. Damals haben sie sich das einfach noch nicht getraut, obwohl es sehr gut getan hätte bei so einem Spiel wie Planescape.
Das war für mich eine große Überraschung, als ich das gespielt habe, weil ich habe es, glaube ich, letztes Jahr vorletztes Jahr nachgeholt oder sowas. Ich muss sagen, eigentlich versucht nachzuholen, weil das habe ich dann nach irgendwie 4-5 Stunden sein lassen, weil es mich gar nicht kriegen konnte, weil ich so sehr von dem spielerischen Aspekt abgeschreckt wurde, weil der mir so gar keinen Spaß gemacht hat, dass ich mich gar nicht so aufs Writing so einlassen konnte, wie ich es gerne wollte. Also ich habe jetzt die erste Stadt war ich quasi am Erkunden und habe auch den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Ich habe dann ja auch die Beamdog Enhanced Edition gespielt, aber trotzdem war das für mich immer noch zu viel Kampf und zu viel Rumgeklicke, als dass ich da dann Freude mit haben konnte. Und das tut mir bis heute in der Seele weh, weil ich weiß, dass da ein Spiel drin versteckt liegt, das ich eigentlich lieben müsste.
Ja, es ist halt, also ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht. Ich habe es ja, bevor ich es nachgeholt habe, so richtig nachgeholt, habe ich ja auch schon mal probiert und bin dann wieder so abgeprallt von dem Spiel. Und ich habe noch die Nicht-Beamdog-Version gespielt, also einfach die Urversion gemoddet, sodass sie Widescreen-Support und so ein Kram hat. Aber bei der Beamdog-Version hast du halt den Story-Modus immer dabei, wo wirklich der Schwierigkeitsgrad so runtergekürzt wird, dass du die Kämpfe so wegspielst. Und da musst du dir zumindest keine Sorgen drum machen. Mhm. In der Version, die ich gespielt habe, gab es immer noch Momente, wo das Spiel einfach schwer war. Mhm. Und da musste ich so ein bisschen aufpassen. Also schwer für mich als jemand, der sich nicht auskennt mit diesem System. Und das ist heute ein bisschen angenehmer. Aber du musst dann auch wirklich den Story-Modus aktivieren.
Ja, das würde ich, genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte ich gemacht, aber vielleicht habe ich es doch nicht, vielleicht war ich dann doch so, nee, ich will immer noch die Grunderfahrung des Spiels ein bisschen mitbekommen. Ich, ich bin dann sehr hart davon abgeprallt, aber in meiner Seele kann ich deshalb nicht sagen, dass es das war. In meiner Seele will ich es auch, wie du sagst, trotzdem nochmal probieren, weil das so interessant aussieht und weil da so viel drin zu stecken scheint. Irgendwann, Tom, irgendwann.
Ja, man liest halt wirklich sehr, sehr, sehr viel.
Ja, es ist halt
eine, das war ja damals schon eigentlich eine Kritik.
Es gilt heute als eines der besten Videospiele aller Zeiten bei Leuten, die in irgendeiner Weise was auf Story geben. Das höre ich immer und immer und immer wieder. Ja.
Also storytechnisch würde ich dem auch voll zustimmen. Da hat es vor allem auch so ein bisschen Dynamik und Variabilität. Mhm. Aber als Spiel, so wenn ich das messe, was ich tue, dann ist das halt so, nee, da wäre ich sehr viel dankbarer für, wenn das irgendwie quasi neu aufgelegt würde, wie sowas wie Disco Elysium, wo du einfach die Kämpfe rauskürzt oder die Kämpfe zumindest spaßiger machst.
Ja.
Aber das ist auch was sehr Subjektives. Es gibt ja Leute, die Dungeons & Dragons total mögen und die sind da richtig aufgehen in diesem Forgotten Realms. Und da für die ist es dann vielleicht schon wieder fast zu wenig.
Ja, und aber man muss ja sagen, das ist ja auch wirklich damals dann auch noch sehr anders wahrgenommen worden, wo dieses Kampfsystem ja auch richtig gut ankam. Also das Spiel hat ja richtig gute Bewertungen auch bekommen zum Launch und scheint da diese Kritik noch nicht so wirklich gehabt zu haben. Aber ich finde, dieses Kampfsystem allgemein wirkt ein bisschen, ja, überholt klingt vielleicht zu viel, aber wie so ein Zwischenschritt, wo sich heute das Kampfsystem in zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt hat, mit Echtzeit oder mit Rundenstrategie und wo man sich da noch irgendwo in der Mitte so ein bisschen wiederfindet, weißt du?
Ja, naja, und dieses, das ist halt auf D&D basiert, ist ein bisschen, also fand ich mal ein bisschen strange. Bei Baldur's Gate und so hat's ja dann bei mir geklickt. Ich habe ja mal ein Late to the Party zu diesem ganzen ISO-RPGs gemacht, weil das bei mir Pillars of Eternity so eröffnet hat, dass ich ja daran tatsächlich Spaß haben kann. Aber es ist nie, es ist, der spielerische Part steht immer hinter dem Story-Part, so.
Ja, absolut, sagen wir's so. Absolut. Ja. Mein Platz Nummer 5 ist ein Spiel, über das wir hier schon viel, viel geredet haben, beziehungsweise eigentlich immer über den Nachfolger, das ist nämlich Dino Crisis, lieber Tom.
Oh, ein doch so weit oben, ja.
Es ist doch so weit oben, weil es, also in diese Listen verlangen von uns ja immer so ein bisschen eine Abwägung zu treffen zwischen aktueller Meinung zu einem Spiel und damaligem Eindruck. Und dann findet man sich meistens irgendwo in der Mitte wieder. Und Dino Crisis 1 habe ich jetzt auch wirklich eine Weile nicht mehr gespielt. Das heißt, meine Erinnerungen sind da grundsätzlich sehr positiv. Ich habe dieses Spiel nie durchgespielt, weil es zu gruselig war. Weil es für mich einfach wirklich viel zu fucking gruselig war als Kind. Ich habe diese Anfangssektion sehr, sehr oft gespielt, habe die sehr konkret noch in meinem Kopf. Und das ist halt auch der Hauptgrund, warum ich das dann so weit oben in dieser Liste nennen möchte. Es hat mich wirklich geformt als Kind. Durch diese Anfangssektion zu laufen und noch genau im Kopf zu haben, wo da die Raptoren einen in den Weg springen und in den Flur reinbrechen, das fand ich damals alles komplett fucking mindblowing. Und dass dann du in deinem Late to the Party das dann ja nicht so richtig feiern konntest, hat mich nicht überrascht, ehrlich gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mir mit diesen nostalgischen Erinnerungen bei einem Replay noch mal ein bisschen besser gefällt als dir bei einem Replay.
Ja, es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Es steht halt nur sehr hinter sowas wie Resident Evil 2 zurück, weißt du?
Ja.
Und bei mir war das so eine Überraschung, weil als Kind habe ich immer auf dieses Spiel geguckt und fand das mega cool.
Oh ja.
Und dann war es aber irgendwie aus irgendeinem Grund schwer zu bekommen für mich. Und ich hatte es halt als Kind nie. Aber allein Dinos, du hattest Dinos und das war ja schon mal geil. Und die sind ja auch cool inszeniert. Das ist ja wirklich sehr aus Jurassic Park entnommen in dem Spiel. Und ich war dann so ein bisschen enttäuscht, als ich selbst gespielt habe und nachgeholt habe, weil du zwar die coolen Dinos hast, aber der Rest des Szenarios ist so egal. Bist halt in so einer echt nicht so spannenden Facility da unterwegs.
Ja.
Und das zieht das Spiel dann runter. Die Story ist halt so, so blöd, wie sie ist. Das ist ja dann lustig, ne? Aber da ist theoretisch auch ein bisschen mehr drin. Und ja, ich glaube, da ist von dem, was ich bisher gesehen habe, Dino Crisis 2 das konsequentere, spaßige und besser durchdesignte Spiel tatsächlich.
Wenn man sich halt überlegt, was sie da mit den Umgebungen machen und der Story und so,
ja,
da, eben. Da legen sie den Schalter dann auf 500, der vorher irgendwo bei 10 feststeckte mit dem ersten Dino Crisis.
Ja, so ein bisschen.
Und das verdient halt dieses Szenario. Also ich glaube, das ist genau das, was ich sage, was ich auch sagen würde. So, ach, so schade, dass die dann nie das und das mit dem Szenario gemacht haben, es würde sich so anbieten. Nee, hier haben sie es mit Dino Crisis 2 genauso gemacht. Und haben sie mit Dino Crisis 3 auch genau das gemacht, was ich dachte, was ihr machen müsstet, aber hat dann leider nicht gut funktioniert.
Da gibt's einen What Happened von Matt McMuscle zu Dino Crisis 3, kann ich sehr empfehlen, falls ihr mal wissen wollt, was mit dem Spiel passiert ist, weil das wurde das verdient eine weitere Chance, diese Reihe.
Ja,
natürlich. Und diesmal ohne Weltraum.
Natürlich.
Aber auch gerne mit dem Dino Crisis 1 Konzept, weil ich glaube, in gruselig kann das richtig, richtig gut sein.
Das stimmt. Aber wenn, also ich hätte schon, also wenn ganz subjektiv, ich hätte schon sehr viel lieber die komplett wahnsinnige Time Travel Action Story.
Ja, oder beides.
Beides geht ja nicht so richtig.
Naja, doch, ich glaube schon. Wenn du so, guck dir mal an, was so ein Resident Evil Village oder so macht oder Resident Evil 7.
Ja,
du kannst
schon.
Ja so anfangen mit so einem, du fängst quasi klein und intim an und da ist dieser eine oder diese zwei Dinos und die sind so richtig schlimm. Mhm. Und dann brichst du da raus und kriegst dann das Arsenal und dann wird's actionlastiger. Das ist ja so ein bisschen auch Resi oft.
Das stimmt.
Ja. Bitte Capcom. Auch dieses Jahr, also dieses Jahr auf der E3, Soul Reaver und Dino Crisis.
ja, bestimmt. Ich glaube, da müssten noch 30 Jahre vergehen, bis man da irgendwie so weit ist. Ich bin da sehr, sehr skeptisch.
Da schließe ich gerne Wette mit dir ab, dass wir innerhalb von 30 Jahren von beiden Reihen neue Teile haben.
Ja, okay. Vielleicht würde ich es doch noch überdenken. Während du deinen Platz 4 ums Beat ist.
Genau, mein Platz 4. Habe ich gestern auch extra nochmal angeschmissen auf dem N64. Cool. Einer meiner damaligen Favoriten, heute auch, es zieht sich so ein bisschen durch diesen Podcast, wurde von seinen Nachfolgern sehr, ja, übertroffen, nämlich Super Smash Brothers.
Oh ja.
Und das, also das war ein mindblowing Spiel damals als Kind. Die allein mit Link. Also ich habe ja am liebsten immer Link genommen, ne? War ja so richtig klassisches Ding, ich will den Schwertkämpfer und Link ist so, sieht so cool aus und ist der erwachsene Link. Hast auch die Stage drin von Hyrule mit der Musik im Hintergrund und das war der Hammer, dieses Spiel dann zu spielen. Ich hatte richtig Spaß daran, diesen recht simplen Singleplayer-Modus immer und immer wieder zu spielen, wo du dann gegen das Polygon-Team am Ende gekämpft hast, was irgendwie 30 oder so Polygon-Figürchen waren, die wirklich schwer waren auf den späteren Schwierigkeitsgraden. Also es war war auch sehr, sehr frustrierend, kann ich mich erinnern. Aber ich habe dann halt alles freigeschaltet in dem Spiel, weil du hast ja noch Verhältnis mit, also aus heutiger Sicht geradezu ein winziges Charakterroster in dem Spiel.
Wie viele aber trotzdem konntest du das?
Ich glaube, es sind 12. Ich müsste nochmal nachgucken. Ich glaube, du hast von Anfang an 8 zur Auswahl und kannst dann noch 4 freischalten. Mhm. Und die Freischaltbahnen waren, glaube ich, Ness, Captain Falcon, Pummeluff und noch jemand. Ich glaube, Luigi? Keine Ahnung. Müsste ich nochmal nachgucken. Und das war aber, das war ein Fantraum. War richtiger Fanservice, aber dann eben auch noch ein richtig tolles Spiel. Und ja auch das erste Mal dieses Spielkonzept, ne? Dieses, okay, es ist schon ein Prügelspiel, aber du kannst halt springen und da ist auch ein großer Fokus drauf auf dieser Mobilität und du musst die Gegner aus der Arena werfen, statt ihren Lebensbalken zu reduzieren. Und das hat sich ja bis heute gehalten als wunderbares eigenes Spielkonzept, das heute immer noch wahnsinnig viel Spaß macht und guck dir an, was aus Smash geworden ist, ne?
Ja, tragisch. Tragisch, was aus dieser Serie wurde. Ich stimme dir zu.
Tragisch.
Nee, das ist also selten, das meine ich auch wirklich, also selten hat eine Serie so sehr ihr Potenzial voll ausgeschöpft wie Smash Brothers.
Ja.
Da, all die Träume und die Leute zu einer Serie haben können, die werden hier eigentlich wahr und darüber hinaus. Also, das ist hier so ein bisschen das Ding von Smash Brothers, also seit der Wii U-Zeit spätestens, dass halt ständig die Grenzen des Möglichen weiter versetzt werden. Ja, dass Leute sagen, Smash Brothers ist das und deswegen können diese Charaktere nicht rein. Und dann kommt so ein Charakter, sagt, holy shit, das ist jetzt auch okay, aber das geht nicht wegen diesem Grund. Und dann geht das plötzlich auch. Und das ist super cool und faszinierend zu sehen.
Ja, und bei mir war das auch damals genau richtig, weil ich konnte schon mit so vielen Nintendo-Franchises was anfangen. Ich mochte Zelda total gern, ich mochte die Mario-Spiele, Pokémon war gerade richtig, das war ja das Jahr von Pokémon, in dem das rauskam. Ich glaube, ich hatte es halt nicht zum Release, sondern irgendwann ein bisschen später. Das heißt, ich konnte auch schon mit Pikachu richtig was anfangen. Samus war tatsächlich damals eher noch so ein, ja, die kenne ich schon so, aber die Spiele habe ich halt damals nicht gespielt. Deswegen mit Metroid hatte ich gar keine Verbindung. Witzigerweise, Samus, einziger Auftritt hier auf dem N64. Bisschen sad. Und Captain Falcon durch F-Zero kennengelernt, Fox durch Lighted Wars kennengelernt. Das kam alles sehr gut zusammen. War gute Cross-Promo auch von Nintendo an der Stelle. Und das macht heute noch Spaß. Das ist zwar heute sehr simpel, aber es macht heute immer noch Spaß. Das ist absurd, wie viel sie da schon richtig hinbekommen haben bei diesem ersten Versuch, auch wenn es ein inhaltstechnisch recht dünnes Spiel ist aus heutigem Maßstab.
Geht wahrscheinlich auch nicht anders, wenn man sich überlegt, wo dieses, also Smash Bros. Hat ja so ein bisschen ein neues Genre damit wirklich erfunden, ein bisschen, weil das ist ja eine noch immer noch aktuelle Diskussion. Ja, welches
Subgenre.
Genau, Subgenre. Welches Genre ist Smash Bros.? Ist ein Kampfspiel? Manche Leute sagen da sehr leidenschaftlich Nein zu. Das finde ich immer sehr schön, das zu beobachten. Und da musste dann wirklich bei komplett Null angefangen werden. Und ich glaube, allein 12 Charaktere dazu designen ist schon respektabel. Völlig und es ist ja auch völlig unabsehbar gewesen, dass man zu diesen Mengen mal kommen würde, wo man jetzt angekommen ist.
Ja, ich finde auch witzig, dieses Intro von Smash 1 zeigt ja noch mal, dass das quasi Spielfiguren sind in einem Kinderzimmer, die bewegt werden. Was ja, glaube ich, auch der Grund ist, weshalb Meisterhand der Endboss ist. Weil das, also zumindest der Implikation nach, ist das die Hand des Kindes. Irgendwie so. Und das ging verloren nach einer Zeit. In Smash Bros. Melee ist das noch drin mit den Figürchen, die bewegt werden. Weil diese Trophäen und so, das ist ja alles sehr Amiibo-artig. Irgendwo muss das ja auch. Also irgendwann wurden ja dann diese Smash-Amiibos die ersten Amiibos, die es gab. Also das kann man schon dahin zurückführen, glaube ich. Ich glaube, du kannst Amiibos zurückführen auf das Intro von Super Smash Bros. Das ist meine Behauptung.
Ja, würde ich zumindest nicht outright irgendwie dementieren oder verneinen. Das klingt für mich logisch. Ich würde diese wissenschaftliche Behauptung definitiv unterschreiben.
Sehr gut. Tom.
Mein Platz 4 ist es, ne? Ja, Robins Platz 4. Ist ein Spiel, wo man fährt. Es ist Midtown Madness 1. Nein, das ist ein Spaß. Es ist quasi der Gegenentwurf, der PlayStation-Gegenentwurf zu genau diesem Konzept gewesen, nämlich, wenig überraschend, Driver, Tom.
Driver. Und habe ich auch überlegt, ob ich es mit reinnehme und dann habe ich Midtown reingenommen.
Ja, es ist auch schön, weil eigentlich kann ich mir sparen, irgendwas weiter dazu zu sagen, weil alles, was du zu Midtown Madness dazu gesagt hast, kann man irgendwie auch auf Driver ummünzen.
Und nur noch mehr Story irgendwie, mehr Story-Rahmen.
Richtig, es hat die Story, aber das sind ja auch, also sie haben ja wirklich dieses interessante System dort noch, das ist ja völlig unterschiedliche Menüpunkte sind, ne? Du hast deine Singleplayer-Kampagne, alles ist Singleplayer, aber du hast deine Kampagne, deine Geschichte und dann hast du die freie Fahrt. Und das sind zwei völlig unabhängig voneinander funktionierende Spielsysteme, wo du die freie Fahrt, ich glaube, es war auch in Driver 1 schon so, dass du halt neue Maps über das Spielen der Kampagne freischaltest. Und das ist ein sehr, sehr schöner Gegenentwurf zueinander, weil die Geschichte, wie du sagst, ein wirklich schwieriger und harte Abfolge von oft sind so Time-Trial-Missionen sind, wo du halt schnell von A nach B reisen musst und dann kommen die Polizisten noch und die du dann verlieren musst zwischendurch. Was ich übrigens sehr, sehr lustig finde, ich habe mir gerade nochmal, während du darüber geredet hast, so Midtown Madness-Footage angeguckt. Die beiden Spiele, die Minimap sieht fast identisch aus. Weil sie einfach so die, sie nutzen einfach echte Karten, ja, dafür. Ja, und deswegen sehen die einfach identisch so ziemlich aus, was ich sehr, sehr lustig finde. Aber du bist dann in der Kampagne halt sehr stringent, wirst von A nach B geleitet und das sind dann kurze Missionen. Und dann in der freien Fahrt, ganz im Gegenteil, hier, mach mal. Und der kleine Robin saß dann da und hat dann sich die Mühe gegeben, nach nach Verkehrsregeln zu fahren, bis er dann in diese, bei dieser Gegend ankommt auf der Map, wo auf dem Mittelstreifen, wo so Gras wächst, gibt es immer wieder so kleine Hügel, so kleine Rampen. Und da war dann leider das nach den Verkehrsregeln zu fahren immer Ende, weil natürlich muss man über diese Rampen springen.
Selbstverständlich.
Ja, also Driver, sehr viel schöne Erinnerungen, nicht ganz so viele wie bei Driver 2. Da war es dann wirklich, wo ich dann wirklich Dutzende und Hunderte Stunden aussteigen, rumrennen, neue Autos finden. Da habe ich zahllose Stunden drin verbracht, aber Driver war der sehr, sehr schöne Ursprung dafür.
Ja, da habe ich dann erst die PC-Version von gespielt und ich weiß auch noch sehr viel mit Cheats. Weil es sehr viele Cheats gab in dem Spiel. Und ich habe sehr positive Erinnerungen an unsere Time to 3-Folgen von Driver, wo wir uns so abgewechselt haben mit Mats zusammen und einen guten Chunk der Kampagne gespielt haben, weil das sehr viel Spaß gemacht hat. Der Schwierigkeitsgrad hat tatsächlich Spaß gemacht, weil man sich so abwechseln konnte.
Ja, ja.
Schönes Spiel.
Schönes
sehr
Spiel.
Sehr hart, sehr eigene, finde ich, sehr eigene Atmo auch. Auch sehr eigene Optik. Ich weiß nicht, nichts sieht so aus wie Driver.
Das ist super lustig, dass du das sagst, weil vor ein paar Wochen war es hier so, dass Lucy war auf TikTok unterwegs und da werden dann ja oft irgendwelche Soundeffekte benutzt im Hintergrund, weißt du, oder irgendwelche Songs. Und da gab es so ein Crash-Geräusch, also ein Unfallgeräusch. Und ich saß hier am PC, hab mich so erschrocken umgedreht, weil ich sofort gehört habe, dass das das exakte Geräusch davon, wenn in Driver du einen Unfall mit deinem Auto baust.
Yep.
Das ist ein ganz bestimmtes Klirren. Das war doch aus Driver. Und ich so, was ist los? Hast du gerade das Klirren? Ja, das ist mal wieder ein schönes Spiel. Manchmal startet sie einfach random Sound. Manchmal startet sie einfach auf YouTube irgendeinen Soundeffekt von einem Spiel, was sie weiß, was ich vor 20 Jahren gespielt habe, und guckt, ob ich panisch mich umdrehe. Und es funktioniert immer. Und das war auch bei Driver so. Und da habe ich dann wirklich schnell 10 Minuten auf Driver bei Let's Plays nach einem Moment gesucht, wo jemand so crasht. Und ich habe es dann natürlich direkt gefunden und war sehr, sehr glücklich drüber. Also diese Atmosphäre und diese Soundeffekte, die sind für mich auch sehr, sehr, sehr singulär Driver.
Das ist super charakteristisch. Allein schon das Fahrgeräusch.
Ja,
finde ich sehr charakteristisch.
Gerade diese Sachen sind so oft so, beziehen sich bei irgendwelchen Stock-Effekts oder sind halt einfach nicht zu unterscheiden. Bei Driver auch der Moment, wenn du driftest, wie diese Radkappe auf optischer Ebene verloren geht, wenn du in eine Kurve gehst. Das ist alles erinnert nur an Driver und nur an Driver.
Absolut. Ja, tolles Spiel. Ja. Tolles Spiel. Hat ja, die Reihe ist leider dann
auch tot.
Also sie hatte noch gute Spiele, aber sie ist dann auch
sie wurde einfach gegangen. Sie hat sich halt überholt. Also für Driver war, wenn es auch GTA gibt, irgendwann kein Platz mehr. Und dann haben sie das einzig clevere und richtige gemacht mit Driver San Francisco, nämlich dann der Versuch, sich wirklich eine eigene Identität wieder aufzubauen.
Voll der gute Twist.
Was super funktioniert, das war eine sehr eigene Identität. Das hat dann wiederum sehr wenig mit dem Ursprungsdriver zu tun, aber es war, finde ich, eine super clevere und du findest du ja auch, eine super clevere Neuerfindung dieser Reihe, die dann leider nicht funktioniert hat.
Ich finde halt, jetzt wo ein GTA nur alle 10 Jahre erschienen, ist doch mehr Platz für sowas wie Driver.
Weiß ich, ich glaube tatsächlich nicht, weil Driver einfach so endlos ist. Du kannst da, also ein GTA 5 erscheint halt und die Leute, die daran interessiert sind, die spielen das ja einfach 10 Jahre. Und ich glaube, die haben dann auch kein Interesse daran, was anderes zu spielen. Ich glaube wirklich, dass dieser konkrete Markt von Driver komplett ausgefüllt wird. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn es nicht so wäre. Ich würde auf jeden Fall ein neues Driver spielen, auch wenn es ein bisschen mehr wie das alte Driver ist. Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. GTA erscheint so selten, dass da eigentlich Platz wäre. Aber ich glaube, die Vergleiche kommen dann halt natürlich unweigerlich. Und versuch mal irgendwie mit der Epic und dem Budget eines Drivers mitzuhalten. Ich glaube, das ist sehr schwer möglich.
Ja, ich finde halt krass, wie es mal wirklich viele Spiele gab, die waren so wie GTA, zumindest in Ansätzen. Also offene Welt, die du befahren konntest und teilweise auch aussteigen und Missionen machen. Wir hatten Sleeping Dogs, wir hatten True Crime, wir hatten diesen ganzen Kram. Und Saints Row oder so, heute gar nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, die haben sich alle bei GTA 5 gedacht, nee, wir versuchen es gar nicht erst.
That's that. Ja, das stimmt. Ja. Saints Row, mal gucken, was Saints Row als nächstes macht. Da wissen wir, dass Saints Row 5 in Entwicklung ist.
Mal gucken. Nachher wird das ein komplett anderes Genre, irgendwie ein Kartspiel.
Ja.
Gut. Das war dein Platz 4,
genau,
oder?
Genau. Dein Platz 3
kommt jetzt. Mein Platz 3 wird wahrscheinlich dein Platz 1 oder 2 sein. Mhm. nehme ich zumindest mal stark an, dass das bei dir auch sehr weit oben dabei sein muss. Das ist nämlich ein Spiel, das eigentlich man dem Jahr 1998 zuordnet, aber es ist bei uns 1999 erst erschienen. Hier sind wir dann tatsächlich mal auf dem EU-Release. Danke, Screen Fun. und zwar geht's um Metal Gear Solid.
Ja, das ist bei mir auf Platz. Welcher Platz ist das gerade?
3.
Ja, ist bei mir auch auf Platz 3.
Oh.
Ja, ja.
Oh, da bin ich ja sehr gespannt auf das, was noch. Also eins teilen wir uns dann wahrscheinlich trotzdem noch. Oh, sehr interessant, sehr spannend. Also Metal Gear Solid. Eins der Spiele übrigens, ich habe hier die Screen Fun 1 2000 vor mir. Da sind die Highlights des Jahres 1999 drin. Mhm. Und das haben sie so einsortiert. Da gibt es zum einen eine Top 10. Auf Platz 2 dieser Top 10 der Spiele 99 ist Metal Gear Solid. Mhm. Rat mal, was auf Platz 1 ist.
Oh, weiß ich nicht.
Vor einem Spiel, was gar nicht 1999 erschienen
Pokemon ist. Pokémon Snap.
Tomb Raider 3.
Ja, das ergibt sich. Okay, wenn man anguckt, wo Tomb Raider damals genau. noch war und welche Wichtigkeit das in der Serie, in der Spielindustrie hatte, das ergibt Sinn.
Ocarina of Time ist hier übrigens auf Platz 3, weil das auch Ende 98 erschienen ist. Also viele dieser Spiele wurden dann so nachgeschoben. Mhm. Ja, und zu Metal Gear Solid steht hier, dass es auf Platz 1 ist von Screen Funs die schönsten Innovationen. Mhm. Und sie schreiben, nie war es nervenaufreibender, einen Terroristen versteckt, unbemerkt zu infiltrieren. Unvorsichtige Schritte, leise Geräusche und übermütiger Einsatz lauter Schusswaffen lösen jaulenden Alarm aus. Darüber hinaus bietet Metal Gear Solid eine so spannende Story, wie man sie selbst im Kino selten sieht. Klasse. Und das finde ich halt witzig, weil dieser ganze Stealth-Aspekt dieses Spiels galt scheinbar noch als Innovation.
Oh,
und
ja.
Das gerät, glaube ich, schnell in Vergessenheit, wenn man dieses Spiel heute spielt.
Das stimmt.
Weil das wirklich was Neues war, was man damals gespielt hat, zu teilen. Es gab natürlich Thief und sowas, aber trotzdem.
Genau, Siphonfilter habe ich auch erwähnt, so, hat so ein bisschen so Stealth. Siphonfilter hat weniger Stealth-Aspekte und mehr Geheimagent-Aspekte, die aber nicht so wirklich ins klassische Stealth genau. dann in der Form wirklich übergehen. Das hätte ich vielleicht da auch besser noch erklären sollen. Aber genau, Metal Gear Solid ist dann ja wirklich, dass du kämpfst hier eher nichts. Beziehungsweise das Kämpfen ist auch so peripher nur in diesem Gameplay-Erlebnis, dass es auch nicht so richtig tief weiterentwickelt ist. Ne? Du hast ja wirklich, so wie du ballerst, es ist jetzt ja kein, naja, ich weiß vielleicht nicht, vielleicht bin ich dazu unfair, weil das ja 1999 war, das war für 99 vielleicht dann doch schon ziemlich cool, das weiß ich gar nicht mehr aus heutiger Sicht. Weißt du? Ich wollte gerade sagen, ja. Das Ballern ist ja so nebensächlich, dass man einfach so die Taste hält und dann schießt, aber es war 1999, das war damals, das war, glaube ich, kein beabsichtigtes, so, ja, ist unwichtig oder so, weißt du?
Nee, das weiß ich auch nicht. Aber es ist halt faszinierend. Also ich finde es auch faszinierend, mal diese Eindrücke von damals zu lesen und sich dann noch mal in Erinnerung zu rufen, ah, okay, wie hat sich die Wahrnehmung verändert? Mhm. Ich habe ja zum Beispiel auch eine Preview aus der Ausgabe 1.99 von der Screen Fun mit einem Interview mit Hideo Kojima. Das ist auch ein Bild von Kojima.
Oh, ja.
Wo er sieht eigentlich genauso aus wie heute. Aber da fragen sie zum Beispiel auch, wie weit ist die deutsche Version bisher gediehen? Und Kojima sagt, wir lokalisieren das Spiel hier in Tokio. Die Sprachaufnahmen wurden mit deutschen Sprechern in London gemacht. Die Fortschritte sind sehr gut. Die meisten deutschen Texte und Stimmen wurden schon eingebaut. Und wir wissen alle, wie wunderbar die deutsche Version von Metal Gear Solid ist.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch sagen lassen. Guck mal, Bravo Screen Fun lügt.
Bravo Screen Fun lügt. Ja, und das ist halt schön, wie sehr sie hier herausstellen, wie die Kameras auf dich reagieren, wie die Wachen reagieren, wenn du auch irgendwie, wenn die Schritte sehen oder sowas im Schnee. Das ist halt alles, diese Detailverliebtheit ist halt auch heute noch beeindruckend. Auch wenn es, glaube ich, vielen Leuten so geht, wenn sie heute Metal Gear Solid 1 spielen, dass sie sehr mit der Steuerung zu kämpfen haben. Weil das halt ungewohnt ist.
Ja, das geht ja, also das hat sich auch bis heute nicht geändert mit den L2 und R2-Tasten über ein Inventar und so. Da haben sie ja viel, viel, viel sehr Eigenes gemacht, was dann auch gar nicht irgendwie Standard wurde, sondern was halt wirklich für Metal Gear Solid dann benutzt wurde und für nichts anderes eigentlich. Ich habe auch echt überlegt, also ne, ich glaube, es ist wenig überraschend, wenn ich sage, so, als ich diese Liste das erste Mal geschrieben habe, war das bei mir einfach so standardmäßig auf Platz 1. Weil Metal Gear Solid als Gesamt einfach eine meiner absoluten Lieblings-Videospielreihen ist. Aber, also ich hatte dann zwei Gedanken. A,
das fand bei mir damals deutlich weniger statt. Ich habe dann ja Metal Gear Solid irgendwann nachgeholt. Ich habe das schon öfter erzählt, weil ich irgendwie, ein Kumpel hat es mitgebracht auf einer gebrannten CD. Und dann war dieser nackte Dude mit seinem Po da nach oben, nachdem du die Klamotten von ihm gesucht hast. Und Kind Robin war so, what the fuck is this? Und dann hat es noch mal ein bisschen gedauert. Irgendwann habe ich das dann nachgeholt und fand es dann cool. Aber ich glaube, wenn Metal Gear Solid 2, 3, 4 dann nie in der Form passiert wären, wäre Metal Gear Solid 1 auch deutlich weiter unten noch in meiner persönlichen Wahrnehmung, einfach weil spielerisch, also ich persönlich würde Metal Gear Solid 1 spielerisch nur sehr wenigen Leuten wirklich empfehlen, konkret. Weil spielerisch finde ich es nicht großartig. Also wenigen Leuten empfehlen klingt zu negativ. Aber ich würde jetzt niemandem sagen so, du suchst ein spielerisch tolles Stealth-Game, dann spiel doch Metal Gear Solid 1. Das ist jetzt nicht die Herangehensweise, die ich hätte. Aber es ist halt in seiner Präsentation und in seiner Geschichte und in seiner Erzählung in einer so unglaublichen Form, so unglaublich revolutionär und einzigartig und auf eine Art unerreicht, wenn man sich den Release-Zeitpunkt mit in den Kopf ruft, dass ich dann auf Platz 3 halt ja gesetzt habe.
Ja, bei mir ist natürlich auch die Story da der Hauptgrund, obwohl ich das spielerisch auch mag, das Spiel. Auch wenn es natürlich noch sehr viel so mit Keycard, die du aufwärmen musst und so, also es ist halt viel Blödsinn, den man da macht. Aber trotzdem hat es auch coole Momente mit den ganzen Bossgegnern und so. Und ich habe das ja auch erst nachgeholt, irgendwie 12 Jahre nach Release oder so. Und war da aber dann erstaunt, wie smooth sich das wegspielt, wie wenig ich irgendwie festhänge oder so. Weil irgendwie bei so alten Spielen denke ich dann immer, okay, hier sitze ich mindestens 10 Stunden länger dran, als ich müsste. Ja. Und das ist bei Metal Gear Solid nicht so. Ja, das kann sein. Aber Metal Gear Solid hat ja eine recht überschaubare Spielzeit und hält sich nicht zu lange mit einer Sache auf, sondern macht dann lieber weiter. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Es hat einen guten Flow, das Spiel.
Ja. Okay, Tom.
Abgesehen von den Codec-Gesprächen, die sehr lange gehen, aber da sind wir ja zwei Leute, die das sehr gerne
mögen. Oh ja, die ich nie missen wollen würde. Die sind, finde ich, sehr wichtig, ja. Dann, Tom, könntest du direkt auch wieder deinen Platz 2 präsentieren? Oder wir können.
Nee, das war Rollercoaster
Tycoon. Ach ja, stimmt. Perfekt. Ja, guck mal, dann passt das doch perfekt. Da kann ich jetzt in meinen Platz 2 daherkommen.
Genau.
Ich mache kurz den Timecode hier nach rein. Und da bin ich mir sicher, dass das bei dir Platz 1 ist, lieber Tom. Das ist bei mir nämlich Pokémon Rot und Blau.
Ja. Ja.
Pokémon Rot und Blau ist, also kann man die Wichtigkeit dieser Serie, dieses Spieles wirklich unterschätzen? Ich glaube nicht, oder?
Ich zitiere.
Oh ja.
Schon erstaunlich, wie süchtig die Suche nach 150 Kleinkreaturen machen kann. 20 Millionen haben sich weltweit mit dem Sammelvirus infiziert. Ein Gegenmittel ist nicht in Sicht. Wurde schon 1999 geschrieben, beziehungsweise hier Anfang 2000. Und ein Gegenmittel ist tatsächlich nicht in Sicht.
Nee. Wir haben es jetzt das Jahr 2021 und wir beide freuen und gucken, spielen gerade Pokémon Snap und erfreuen sich daran, wie die Pokémon da aussehen. Das hätte man, also, dass ein Kinderspiel aus dem Jahre 1999 in diese unglaublichen Sphären wächst und ja auch immer neue Kinder für sich begeistert. Das ist ja wirklich generationenübergreifend. So, so viele dieser extrem großen Serien oder Franchises sind halt auf eine Generation wirklich fokussiert, ja. Du hast dann die 80er-Jahre, in den 80er-Jahren hast du da irgendwie die Teenage Mutant Ninja Turtles oder so und die haben dann diese eine Generation, die sie begeistert und dann war es das aber auch so ein bisschen. Und das hast du halt immer und immer wieder. Und Pokémon hat beweist Generation für Generation für Generation immer wieder, dass es einfach komplett übergreifend ist. Dass du das einfach einem Kind zeigen kannst und das Kind sagt, holy shit, das ist ja mega geil.
Das stimmt. Also diese Zeitlosigkeit ist ja nicht selbstverständlich. Und es wird halt oft vorgeworfen, so dieser Reihe, dass sie sich zu wenig bewegt, also gerade der Hauptreihe. Aber natürlich schwebt auch immer im Hintergrund die Notwendigkeit für diese Bewegung, weil sich diese Spiele ja trotzdem immer noch sehr gut verkaufen. Und insgesamt hat sich dann schon einiges getan, gerade wenn du dann mal sehr weit zurückgehst und jetzt irgendwie das erste mit dem letzten Pokémon vergleichst. Und nicht alles hat sich zum Positiven entwickelt. Also ne, ich habe ja auch so diese quasi nicht vorhandene Story von Pokémon Rot und Blau halte ich immer noch für den besten Setup für ein Pokémon-Spiel, dass du einfach nur eine sehr simple Motivation hast und die reicht aus und dann den Rest selbst machst und teilweise auch dir die Sequenz der Ereignisse selbst aussuchen kannst und so. Das mag ich sehr gern. Also Pokémon Rot und Blau haben da schon sehr viel sehr richtig gemacht. Und wie smart auch die Entscheidung war, zwei Editionen rauszubringen mit teils exklusiven Pokémon, damit dieser Tauschaspekt in den Fokus gerückt wird und auch dieses gegeneinander kämpfen. Damals halt wirklich noch mit Linkkabel, was ich damals gemacht habe. Ich war wirklich, wir haben uns mit Freunden im Garten von einem Kumpel verabredet und haben wirklich Pokémon-Turniere gemacht.
Ach,
also
toll.
Absurd, wirklich, wie das damals so ein Riesending wurde, weil es ja auch gleichzeitig mit dem Anime losging bei uns, den ich ja auch rauf und runter geguckt habe, immer wenn er kam. Hab geweint bei der Pikachu-Episode. es ist nicht, also man kann nicht unterschätzen, wie absurd groß der Einfluss dieser Spiele ist. Diese Spiele haben das alles begonnen.
Ja, absolut. Die Pokémon-Serie war natürlich auch essentiell wichtig dafür, dass das beides gemeinsam Hand in Hand funktionieren kann. Aber genau, also wenn du halt sagst Pokémon und Garten, da habe ich dann auch so konkrete Erinnerungen, weil ich weiß halt noch, wie in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich da gewohnt habe, da haben natürlich alle Kids, wir waren immer so 4, 5 Kinder, alle miteinander befreundet natürlich, als wir gleich in Schule gegangen, und haben halt alle Pokémon gespielt und dann saßt du halt bei den Grillabenden, wo dann das ganze Haus, also alle Nachbarn, saßen dann abends im Sommer auf dem Hinterhof, Garten und haben da gegrillt und alle Kids saßen dann im Kreis und haben miteinander Pokémon gespielt. Das sind ganz, ganz, ganz wundervolle Erinnerungen.
Ja, und ich kann mich auch nicht oft an Sachen erinnern, wo wirklich mehrere Kinder, mehrere Freunde das gleiche Spiel wirklich hatten. Normalerweise ist es so, du gehst zu einem Kumpel und der hat dann ein Spiel, was du nicht hast und das spielt ihr dann. Oder kommt zu Besuch und man spielt bei sich was. Mhm. Aber Pokémon hatten die Kinder einfach. Und das hat halt dann auch gut geklappt mit dem Tauschen und so, wobei ich mir ja tatsächlich, also ich hatte Pokémon Blau zuerst und irgendwann später, irgendwie ein Jahr später oder so, hatte ich auch Pokémon Rot.
Ach wirklich?
Aber für mich war das dann ein neues Spiel.
Ja, also ich hatte immer nur eine Edition, ich hatte auch Blau, mein Bruder hatte Rot. Das weiß ich noch sehr konkret, der sich die natürlich dann auch geholt hat, und immer sehr fleißig getauscht, immer sehr fleißig gespielt. Das war so mysteriös, die ganzen Gerüchte, die es zu jedem dieser Spiele gab. Du hattest, also das ist halt wirklich, das gibt es heutzutage nicht mehr, dass du ein Spiel spielst. Also als Kind ist es natürlich schon möglich, aber so Internet-savvy, wie auch jedes Kind ist, kann ich mir das schwer vorstellen, dass es das heute noch so gibt, dass du solche Spiel spielst und es diese völlig unmöglich zu begreifende Größe hat und all diese Mysterien, auf die du keine Antworten finden kannst einfach, ja, wo du nicht einfach sagen kannst, ich finde jetzt raus, ob es so ist, sondern das hast du irgendwo mal gelesen, irgendwo mal gehört und vielleicht stimmt es und vielleicht stimmt es nicht und die einzige Möglichkeit, die du hast, es rauszufinden, ist, es auszuprobieren. Und selbst dann ist es keine gute Antwort, weil dein Freund, der in Spanien im Urlaub war, der schwört, er hat da jemanden gesehen, der 2 Mewtwo auf diese Art gefangen hat. Und das sind so wunderbare Erinnerungen.
Hast du Items dupliziert und so?
Ja, natürlich.
Mit diesem Missing Number Glitch.
Ja, hier Living. Wie heißt das? Wie heißt das? Die Insel nochmal? Wo du Lavender? Nee, Lavender war was anderes.
Zinnoberinsel,
genau.
Am Rand.
Genau. Ja, natürlich. Dutzende, endlose Stunden verbracht, Sonderbonbons zu multiplizieren.
Yep. Mhm,
auf jeden Fall.
Ich habe auch sehr viel das Spiel in Pokémon Stadium gespielt, weil da gab es einen Game Boy Player, mit dem du nur die Pokémon-Spiele spielen konntest, aber die konnte man dann vorspulen und das war sehr nice.
Sehr cool. Ja, kann man gar nicht genug loben und in Erinnerungen schwelgen bei Pokémon Rot und Blau.
Und ich meine, Mats hat das ja erst irgendwie 2000, wann haben wir es gespielt? 16 oder so, nachgeholt. Die erste Edition und das hat bei ihm auch noch total gezündet, was ja, also diese ersten Editionen haben auch so eine Langlebigkeit, was ich faszinierend finde, dass das heute auch teilweise noch Kinder ja dahin zurückgehen zu den ganz alten Spielen oder Jugendliche zumindest.
Schön.
Ja, super cool.
Okay, Tom.
Tolle Musik.
Großartige Musik. Dann kommen wir mal zu meinem Platz 1.
Ich habe einen Verdacht.
Ja, sag mal deinen Verdacht.
Fängst mit A.
Ja. Mein Platz 1 ist Age of Empires 2.
Ja, da habe ich auch überlegt. Ich habe keinen Platz.
Ja, ich war überrascht, dass ich das gar nicht auf deiner Liste sah. Diese Zusammenspiel, das ich gerade beschrieben habe, von nostalgischen Erinnerungen und der kritischen irgendwie Bewertung und dann fühlt man das auch heute. Bei Age of Empires 2 kommt das alles zusammen. für mich. Mhm. Ich habe das unglaublich viel gespielt als Kind und als Jugendlicher. In Internetcafés, über LAN sind das absolut einzigartige Erinnerungen, die ich so auch dann mit Warcraft 3 nur noch hatte, wo du wirklich 4 gegen 4, 8 Leute an 8 PC sitzen nebeneinander und kaufen sich eine Cola bei dem Besitzer dieses Internetcafés in unserem Heimatdorf und spielen dann ein Match nach dem anderen Age of Empires 2 zusammen. Nur ich ab und zu bin mal raus, weil ich stattdessen das Geld dafür bezahle, dass ich die Kampagne spiele, wie das auch bei Warcraft 3 der Fall war. Bei Age of Empires 2 ein bisschen weniger als bei Warcraft 3, weil die Kampagne ja weniger, ne, weniger storybasierte, krasse Abenteuer sind, sondern ja, vor allen Dingen historische, historische Sachen, wo man nachspielen kann, was da passiert ist. Unglaublich viel gespielt. Und dann, als ich dann den eigenen PC hatte, das dann auch endlich zu Hause spielen zu können. Das ist für mich immer noch unerreicht im Echtzeit-Strategie-Spiel-Genre. Beziehungsweise ist nicht unerreicht. Warcraft 3 ist, wie gesagt, das, was es erreicht hat. Aber Warcraft 3 und Age of Empires 2 sitzen für mich so nebeneinander auf dem Thron, wo ich nicht weiß, wie jemals Spiele erscheinen könnten in diesem Genre, die für mich das vom Thron stoßen können. Und wir haben ja vor ein paar Wochen, vor 2 Wochen war es, glaube ich, mal ein Match gespielt, zu viert. Und das war wieder so schön, diese Musik, diese Grafik zu sehen. Das war die Definitive Edition, also es ist eine etwas andere Grafik, die aber trotzdem einen ähnlichen Stil hat, immer noch am Leben erhält. Das ist alles so wunderbar und so ein wunderbarer Mix aus absoluter Nostalgie, aber auch immer so frischem Spielspaß, weil das Spiel auch einfach heute noch, und das ist halt für ein Spiel, was 1999 erschien, echt eine Besonderheit, immer noch absolut großartig zu spielen ist.
Ja, also ich stimme dir da auch zu. Bei mir ist eher das Ding, dass ich es nicht genug gespielt habe, also vor allem damals nicht viel gespielt habe, dann jetzt ab und zu mal mit Olli, Mats und dir im Multiplayer in verschiedenen Konstellationen, wo ich das heute dann mal mehr zu schätzen lerne. Mhm. Aber das ist so der Grund, weshalb ich es dann bei mir nicht so richtig in die Liste einfügen konnte mit gutem Gewissen, weil Age of Mythology ja dann das Spiel war, was bei mir so richtig geklickt hat aus dieser Reihe. Und das kam ja dann auch in meiner Liste vor. Und das hat dann richtig gezündet und basiert ja komplett auf dem, was sie mit Age of Empires 2 gemacht haben. Ich vergesse übrigens manchmal, dass das Hauptspiel einen Untertitel hat.
Age of Kings.
Das ist ja Age of Empires 2, die Age of Kings,
genau. Ja, und dann Conquerors mit dem, also eigentlich ist das, was die meisten im Kopf haben, dann natürlich das Conquerors, das Add-on, was dann halt Sachen hinzugefügt hat. Und das ist auch die Version, die ich dann oft gespielt habe. Das ist halt, wie gesagt, einfach ein Add-on. Und heutzutage spielt man da natürlich entweder die HD-Edition, die halt eine sehr akkurate Modernisierung des alten Spiels, oder dann die Definitive Edition, die dann wirklich so ein paar Sachen auch ändert und grafisch ein bisschen ändert, die aber einfach hervorragend ist. Also diese Definitive Edition kann ich wirklich komplett jedem empfehlen, die mal zu holen.
Ja, ich glaube, heute, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Leute sich vielleicht ein bisschen schwer tun, sich auf das Tempo des Spiels einzulassen, weil es halt ein bisschen langsamer ist und der Aufbau so eine große Rolle spielt. Und natürlich spielen wir das auch nicht auf dem hohen Niveau, auf dem es kompetitiv gespielt wird. Da ist sicherlich das Tempo dann auch wieder relativ. Aber ich mochte das sehr, wenn wir das dann mal wieder gespielt haben, dass das einerseits so einen entspannenden Aufbauaspekt hat, wo du auch wirklich so denkst, ach, das sieht auch einfach schön aus. So. Und dann kommt aber der Kriegsaspekt und die Strategie mit rein, wie du vorgehst. Das ist sehr, 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 sehr cool immer noch. Ich bin da auch gespannt, ob und wie und wann Age of Empires 4 daran knüpft. Weil ich war jetzt auch erstaunt, als ich Age of Empires 3 die Definitive gespielt habe, wie viel Spaß mir das dann doch wieder macht mit seiner Stadtmechanik und so. Das mag ich auch sehr.
Es ist einerseits eine sehr konsequente Fortsetzung, die aber dann andererseits durch diese Stadtmechanik und durch das Szenario ein komplett anderes Gefühl hat. Na, wenn du anguckst, spielerisch ist das nicht groß anders, aber es fühlt sich wirklich wie ein komplett anderes Spiel an. Was ein Erfolg auf jeden Fall ist, aber was dann natürlich auch als Wirkung hat, dass viele diese richtig krass nostalgischen Erinnerungen dann nicht mehr für dieses Spiel in der Form haben, wie es das für 2 gab. Aber das musste sich das Spiel, glaube ich, nicht wirklich vorwerfen lassen.
Übrigens sehr lustiger Fun Fact, Age of Empires gab es ja nicht nur auf dem PC, sondern auch zum Beispiel auf der PlayStation 2. Mhm. Und da ist ein Konami-Logo drauf, weil das Konami gepublished hat, diese Konsolenversion. Ja. Was ich einfach sehr lustig finde, Age of Empires neben einem Konami-Logo zu sehen.
Es gibt ein DS-Spiel, was von Majestic gepublished wurde 2006. So, oh, dass Majestic mal gemeinsam mit Age of Empires benannt wurde, ist auch wieder. Aber das wurde übrigens super bewertet. Das hat irgendwie einen 80er-Schnitt oder so, glaube ich. Verstehe ich.
Das DS-Spiel?
Ja, verstehe ich gar nicht, wie das passieren kann. Aber ich glaube, das war so. Ich habe es jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt. Das
finde ich dann direkt interessant. Ich finde auch die Konsolenversion direkt interessant, weil ich mag immer bei solchen Projekten, wie du so Spiele nimmst, die eigentlich gerade zu der Zeit nichts auf Konsolen zu suchen hatten. Und wie die sich dann spielen, weil ich weiß ja auch, dass ich zum Beispiel einen großen Teil von SimCity 2000 habe ich zwar auf dem PC gespielt, aber teilweise habe ich das Spiel auch auf der PlayStation gespielt. Mhm. Und zwar gern. Und das fände ich aus heutiger Sicht einfach sehr interessant.
Ich finde irgendwie lustig, Tom, das ist gerade einfach in den Tiefen von Wikipedia irgendwie führte da eines zum anderen. Die Leute, die jetzt Age of Empires 2 Definitive Edition und 3 Definitive Edition gemacht bzw. mitgearbeitet haben daran, sind die Entwickler, und da das darauf komme ich, weil ich das auch in der Spiele der 1999er, in der Liste der 1990er Spiele gesehen habe, sind die Entwickler von South Park Rally. Tantalus Media.
Wow.
Das ist mal eine Entwicklung, oder?
Das ist sehr lustig. Ja. Ach ja.
Okay, dann sind wir doch fertig. Also meine Aufnahme zeigt gerade genau 1:30 an, Tom.
Genau, 1,5 Stunden. Ja, wir haben tatsächlich, also ich finde lustig, wie so ein paar große Spiele, bei denen ich jetzt dachte, okay, bei dir kommt vielleicht noch eins, weil Final Fantasy VIII zum Beispiel hätte ich gedacht, würde bei dir auftauchen.
Mhm. Ja, das habe ich ja wirklich nur bei Hook gespielt.
Ja, ja, das ist mir dann auch wieder bewusst geworden. Ich habe ja auch nicht weit genug gespielt, auch wenn ich es durchaus mag. System Shock 2 haben wir, glaube ich, beide einfach nicht die Erfahrung mit. Wäre auch noch ein großer Teil gewesen. Ich möchte eine Honorable Mention geben an einmal Ex Beyond the Frontier. Das ist so ein Space Exploration Spiel, was mich damals von der Atmosphäre total gepackt hat. Und an Star Wars Episode 1 Racer.
Ja.
Weil ich das super finde.
Dass es das gibt und dass das nicht komplette Scheiße ist, ist schon sehr verrückt.
Dass das nicht komplette Scheiße. Also,
ein Spiel, das Star Wars Episode 1 Racer heißt, da musst du eigentlich erwarten, dass das der komplett allerletzte Dreck ist.
Ich habe übrigens bei der Screenfun diese Innovation vorgelesen und da sind auf den ersten beiden Plätzen Metal Gear Solid und Pokémon. Da sind aber auch noch Midtown Madness und Homeworld drauf, was ich lustig finde, weil zwei Spiele sind, die wir jetzt auch erwähnt haben.
Ja, ein Spiel, was wir nicht erwähnt haben, ist auch Silent Hill. Das
stimmt, ja.
Das liegt bei mir
nicht gespielt,
genau, einfach nicht so, also immer so ein bisschen mitbekommen und da auch mitbekommen, aber nie so dann komplett mal durchgespielt selbst. Deswegen konnte ich das jetzt nicht mit gutem Gewissen hier mit draufschreiben.
Robin, dann noch zwei Quizfragen, wo ich schon dieses wunderbare Magazin in der Hand halte. Was war der coolste Kinofilm?
1999.
Richtig. Auf Platz 2 Blair Witch Project, auf Platz 3 Fight Club, dann reine Nervensache und Ice White Shut. Finde ich eine sehr lustige Liste.
Ice White Shut? What? Ja, da hat die Bravo Screen von ihrer Zielgruppe absolut mitgetroffen. Da saß der 12-jährige Tom.
Ja, Tom Cruise war in Ice White Shut wahnsinnig gut.
Ja, hier steht: Ohne Technikmätzchen, Blair Witch Project, die Horror-Doku liefert den ultimativen Kick für die Fantasie. Fight Club zieht gegen Alltagsödnis ins Feld, reine Nervensache verulkt die Mafia und der Erotik-Trip Ice White Shut verschafft Kubrick einen souveränen Abgang.
Das ist ja super weird. Da wollte irgendjemand, hat gesagt, Leute, lasst mich bitte einen Satz zumindest zu den Filmen schreiben, die ich noch gucke. Ist es zu? Ich kann nicht noch mal über South Park Rally schreiben. Bitte.
Apropos, die smartesten TV-Serien, was ist da auf Platz 1?
1999, boah.
Du hast es gerade gesagt.
1999?
Du hast gerade die Serie gesagt, ja.
Echt? Ich hatte jetzt Twin Peaks gesagt, aber da komme ich jetzt gar nicht drauf, nee.
South Park.
Okay, da hätte ich bei smarteste Serie, wäre ich da jetzt auch nicht drauf gekommen.
Und dann Akte X und dann TV Total. Dann die Simpsons und dann die Cleverin. Ich weiß nicht mal mehr, was die Cleverin ist.
Die Cleverin, warte, das gucke ich kurz. Das sagt mir irgendwas, glaube ich. Die Cleverin-Serie.
Das ist hervorragend. Ich liebe diese alten
Magazine. Oh nee, das kenne ich. Das ist einfach so eine Crime-Serie aus Deutschland.
Ich finde übrigens schön, bei Die Herbsten Enttäuschung ist Conkers Pocket Tales dabei. Edelfirma Rare schädigt ihren guten Ruf mit diesem mittelprächtigen Gameboy-Spiel. Autsch.
Ach, poor Rare.
Naja.
Sorry, ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von Die Cleveren. Bin begeistert.
Die Cleveren.
Es ist eine Krimiserie auf RTL, die es von 1998 bis 2004 gab, lieber Tom. Erneut, komplett das Zielgruppe mitgetroffen. Okay, dann soll es das gewesen sein mit dieser Folge zu Hooked on Topic, unsere Spiel des Jahres 1999. Wollen wir nochmal die Liste wiedergeben, lieber Tom?
Gern. Soll ich anfangen? Von Platz 10 aufwärts. GTA 2, Unreal Tournament, Midtown Madness, SimCity 3000, Soul Calibur, Planescape Torment, Super Smash Brothers, Metal Gear Solid, Rollercoaster Tycoon und Pokémon Blaue Edition und auch die rote.
Und bei mir ist es ebenfalls von 10 zu 1. Siphonfilter, GTA 2, Homeworld, Rollercoaster Tycoon, Legacy of Kain, Soul Reaver, Dino Crisis, Driver, Metal Gear Solid, Pokémon Rot-Blau und Age of Empires 2, Age of Kings. Dann wünsche ich euch noch ein ganz, ganz entspanntes Wochenende. Genauso wie auch dir, lieber Tom.
Dir auch und euch auch.
Und ich werde vielleicht jetzt endlich mal mich drum kümmern müssen, Silent Hill zu spielen. Aber wo würde man eigentlich Silent Hill spielen dieser Tage? Man müsste sich wahrscheinlich eine
PS... Gibt's im PlayStation Store, der ja nicht abgeschaltet wird.
Aber
man
müsste eine PS3 sich dann aufbauen, ne?
PS3 Minimum, ja.
Vielleicht kann ich es ja furchtbar ruckelnd auf der PS Vita spielen. Ich kann ja mal das ausprobieren, da habe ich jetzt Erfahrung mitgemacht.
Auf der Vita müsste es auch gehen.
Ja. Das wäre vielleicht sogar eine schöne Alternative, eigentlich. Das auf wenn das vernünftig läuft, dann würde der Bildschirm, so einen kleinen Bildschirm, finde ich, ist bestimmt ziemlich cool.
Genau, auf Vita und ich glaube auch auf PSP kann man PS1 spielen.
Dann suche ich mal mein Vita-Aufladegerät und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, auf Wiedersehen. Und tschüss.
Bis dann. Tschüss.